Ihr hört den Nana One Anime Podcast. Präsentiert von blog107.de und der Fleischerei Hübner. Fleischerei Hübner, denn Essen ohne Fleisch ist wie Bauschaum ohne Treibgas.
Einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, geneigte Zuhörer. Ich heiße euch hiermit herzlich willkommen zum 7. Sommerseason-Podcast 2024 hier bei Nana One, wo die bekanntesten Konnoisseure japanischer Animationskunst euch darüber informieren, welche Werke dieses fernöstlichen Wunderlandes eure Augenoberfläche zu berühren wert sind. Und das mache ich nicht alleine, sondern zusammen mit Gabby. Hallo, Gabby!
Ah, hallo! Erschreck mich nicht so, ich bin gerade eingeschlafen.
Und das solltest du nicht tun, denn ich hoffe, die Anime heute werden aufregend, spritzig, spaßig und unser aller Leben bereichern. Also es könnte sein, ich würde sagen, es ist eine gewisse prozentuale Wahrscheinlichkeit, dass wir heute deinen neuen absoluten Lieblingsanime im Stream haben. Echt? Es ist nicht sehr wahrscheinlich, aber es ist eine Wahrscheinlichkeit von irgendwie 0,2% da oder so.
Ich habe absolut keine Ahnung, welchen du meinst, und wahrscheinlich sprichst du auch gerade aus deinem Hintern heraus, aber...
Nein. Ich würde sagen, guck mal, rein prozentual betrachtet, also ich beziehe mich jetzt nicht darauf, dass ich glaube, dass einer der heutigen Anime dein neuer Lieblingsanime wird, also konkret, aber ich würde sagen, in jeder Sendung ist dieses gewisse Potenzial da. Du hast schon mal Lieblingsanime von dir im Stream geschaut, wie zum Beispiel Kill la Kill oder so. Ich würde sagen, diese prozentuale Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr hoch, aber es gibt immer eine prozentuale Wahrscheinlichkeit, dass unter diesen vier Anime, die wir heute gucken, einer dabei ist. Würde ich behaupten.
Ich glaube aber, je nach Stream ist die mal größer, mal weniger groß, und heute ist sie, glaube ich, sehr, sehr klein, die Wahrscheinlichkeit. Kleiner als 0,2%, würde ich mal behaupten. Wenn ich alleine bedenke, dass wir heute 3 von 5 Anime heute haben auf MRL unter 7 von 10, davon 2, glaube ich, sind fast im 5er-Bereich. Der Rest ist auch nur so ganz knapp über der 7.
Aber man muss sich ja auch nicht immer nur nach der Meinung der Masse hinterherlaufen. Man kann ja auch sich mal eine eigene Meinung bilden, und vielleicht ist ja auch ein totales Meisterwerk dabei. Wenn man es ganz unabhängig und nüchtern betrachtet.
Das hat sich auch Polyband Anime gedacht, und deshalb habe ich eine ganz kurze Anime-News für euch, ein ganz kurzes Update. Grandizer U hatten wir diese Season. Das war das Reboot von der Grandizer-Serie aus den 70ern. Und da hat man euch ja erzählt, dass das Ding weltweit nirgends lizenziert ist, außer im arabischen Raum. Das hat sich jetzt, heute, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, spontan geändert, denn Polybond Anime hat angekündigt, dass sie, dass Deutschland jetzt das zweite Land neben Saudi-Arabien wird. Ich glaube, es waren noch zwei andere arabische Länder neben Saudi-Arabien. Aber egal. Auf jeden Fall das erste westliche Land wird, in dem Grandizer U auf Blu-ray und im Stream erscheint. Von daher ist der Titel jetzt lizenziert.
Perfekt.
Ja. Gut.
Mensch.
5,
das werde ich morgen früh wieder vergessen haben.
Wo ist er gerade bei MRL? Immer noch im 5er-Bereich. 5,95. Oh, ich glaube, das ist sogar ein bisschen hochgegangen. Der war, glaube ich, mal weiter in der 5 drin. Vielleicht schafft das ja noch über die 6 drüber.
Schauen wir mal.
Was wird? Okay, ja, mehr Neuigkeiten haben wir für euch nicht, aber vielleicht wollt ihr euch ja ein paar Neuigkeiten über Conventions in Deutschland anhören, deshalb hört mal bei der Contime rein, unserem großartigen Schwester-Podcast, zu dem jetzt möglicherweise, vielleicht in den nächsten Tagen, aber vielleicht auch schon jetzt, wenn ihr das hört, die Konichi-Ausgabe drin ist, bei der auch die Animagic-Ausgabe, glaube ich, ein Stückchen nachgeholt wird, zumindest mit einem kleinen Segment, und da könnt ihr reinhören und einen fantastischen Podcast erleben, oder Endo?
Mensch, das klingt ja, würde ich sagen. Also wenn ich jetzt Convention-Gänger wäre, also meine ich, bin ich nicht, ne, aber wenn ich einer wäre, dann wäre das, glaube ich, mein absoluter Lieblingspodcast, und dann würde ich den andauernd hoch und runter hören, weil ich da alles über Anime-Conventions in Deutschland erfahren würde. Außerdem bekäme ich noch spannende Talks mit Ehrengästen aus allen Ecken der deutschen Convention-Szene. Und das ist einfach nur absolut aufregend und cool und spannend. Und boah, da wäre ich voll dabei. Fände ich gut. Sollte mal jemand machen, so einen Podcast.
Ja, Wurde sogar gemacht. Kannst du dir anhören. Gehst auf nanaban.net, das ist unsere Internetseite im Weltnetz, und da auf Podcast klicken oben. Und da findet ihr die Links zu Spotify, zu Apple Podcasts und zum Feed direkt und könnt die Contime anhören. Und da gibt es schon viele tolle Ausgaben, die ihr euch anhören könnt.
Mensch, dann werde ich das jetzt sofort mal machen. Also,
mach Freunde, das mal. Lass schön mit euch. Vergiss diesen Podcast hier, hör einfach Contime an.
Gabby macht heute alleine die Ausgabe und ich gehe Contime hören. Auf Wiedersehen. Hallo.
Tschüss, Endo.
Ciao.
Ja, und ihr könnt auch unsere Streams auf nanabomb.net finden. Jeden Donnerstag um 19.30 Uhr nehmen wir diesen Bums hier auf und können live dabei sein im Chat zum Beispiel und mit uns mitreacten auf die Anime. Und sonntags um 20 Uhr machen wir so einen Retro-Stream, da holen wir alte Videokassetten raus und hauen hier den VHS-Player einfach rein und dann spielen wir die ab und dann gucken wir uns die an und sagen, holy shit, das sieht ja fürchterlich aus, aber Spaß macht's trotzdem. Und da könnt ihr auch live mit dabei sein, wenn wir unseren Retro-Stream jeden Sonntag um 20 Uhr stattfinden lassen. Das, wie gesagt, alles unter nanaban.net. Einfach da auf den Sendeplan klicken, dann wisst ihr Bescheid. Dann könnt ihr euch das Ganze auch schön ins Discord eintragen oder in euren Google-Kalender oder wo auch immer. Und hurra! So, Endo, jetzt aber hier, das kommst jetzt wieder zurück hier. Das machen wir jetzt nicht so einen Scheiß. Du, ne? Kannst dich nicht einfach so aus der Verantwortung stehlen. Endo? Ich kürze dein Gehalt.
Was ist das? Also irgendwie Konichi bis 2027 bleiben die im RMC. Was? Ich hab gerade die Contime gehört. Ich habe gerade einen sehr, sehr tollen Podcast über Anime-Conventions in Deutschland gehört. Und ich kann euch jetzt bezeugen, also ich habe gerade einmal nur ganz kurz reingehört, jetzt will ja Gabby wieder irgendwas von mir, aber ich kann euch bezeugen, boah, das ist wirklich der beste Podcast über Anime-Conventions in Deutschland, den ich jemals gehört habe.
Muss ich auch sagen. Also wirklich genau. Der beste.
Also, was gibt's denn? Was willst du denn von mir?
Ich würde jetzt gerne mit dir Anime schauen.
Anime schauen mache ich Bock auch drauf? Gerne tatsächlich.
Ja? Ja. Boah, wusste ich noch gar nicht, dass das so ein Ding ist, dass du das gerne
machst. Ja, doch, also ich erzähle das auch nicht vielen Leuten, aber doch, ich schaue eigentlich ganz gerne ab und zu mal Anime, ja. So, das ist doch sowas wie Castlevania, ne? Oder ja, Valorant und solche Sachen.
Arcane und
Genau, Arcane hieß das, stimmt nicht, Valorant. Spider-Man.
Ja, genau.
Und der unglaubliche Hulk.
Das ist Anime. Und Delicos Nursery, das ist der erste, den wir heute schauen.
Ach.
Ja. Und der ist lizenziert von Crunchyroll.
Crunchyroll!
Eine Manga-Adaption von JC Stuff, die hatten wir im letzten Podcast mit 2.5 Dimensional Seduction, der gar nicht so versaut war und so kritisch war, wie wir das vorher vermutet hatten. Aber Endo hat es jetzt verpasst und konnte gar nicht mitranten.
Deswegen hasse ich diesen Anime immer noch abgrundtief.
Richtig. Ja. Der Manga, auf dem Delicos Nursery basiert, heißt aber gar nicht Delicos Nursery, sondern Trump.
Ich dachte Delicos Nursery.
Nee, er heißt Trump.
Und die Fortsetzung heißt Harris.
Ja, wahrscheinlich. Nee, erstmal Biden und dann Harris. Ja. Oder danach wieder Trump, hoffentlich nicht, aber ich weiß nicht, wahrscheinlich wollten sie keinen Anime haben, der nach einem ehemaligen US-Präsidenten benannt ist, der aktuell ziemlich in Verruf gerät oder eigentlich schon immer in Verruf gerät, ich weiß nicht. Jedenfalls haben sie dem Anime einen anderen Titel gegeben. Der Manga lief von 2020 bis 2023 in 5 Bänden, also ist abgeschlossen, das Ding. Und als Regisseur haben wir den großartigen Nishikiori Hiroshi, der Regisseur von Index und von Trinity Seven und von Asomanga Daioh, das ist gut. Das ist der eine gute Anime, den der Typ mal gemacht hat. Mein bester Freund, den ich super toll finde, weil er Index so eine liebenswerte Adaption verpasst hat.
Und verstanden hat, dass es den Index in erster Linie um Badeszenen geht.
Richtig, richtig. Dass man Index schaut, weil man Badeszenen sehen möchte.
Richtig.
Das hat der Dude wirklich mal in einem Interview gesagt. So, das ist absurd.
Man könnte also sagen, er hat die Substanz dieses Animes einfach erfasst und dieser Geschichte. Er hat sie einfach durchdrungen.
Absolut. Worin er auch sehr gut ist Projektplanung. Also das ist auch immer sehr stabil gewesen, seine Indexproduktion. Da ist nie was zusammengebrochen, produktionstechnisch. Und das kann man auch zu Dedicus Nursery sagen, der, ich glaube, zuerst um eine Season verschoben wurde. Dann innerhalb der Season, dieser Season jetzt um einen Monat verspätet gestartet ist, also erst im August. Und jetzt nach 6 Episoden gecancelt wurde und nächste Season weitergeht.
Lol.
Okay, das haben sie aber nicht
mitbekommen.
Das ist gestern, ist auch ganz frisch die Info, die ist, kam gestern rein. Nachdem die 6. Folge lief, haben sie das angekündigt. Und sie haben es aber nicht angekündigt, als ist abgebrochen wegen Produktionswerten, sondern sie haben, wegen Produktionsproblemen oder so, sondern sie haben gesagt, der geplante erste Chor von 6 Episoden ist jetzt fertig. Der zweite Chor startet im Oktober.
Ist das Aniplex?
Das ist eine gute Frage. Warte mal, ich check mal kurz. Ich glaube nicht. Ich glaube es nicht.
Okay.
Aniplex. Warte mal.
Dann haben die sich was abgeguckt, weil Aniplex hat ja, die versuchen ja immer so ein bisschen ihre Produktionsdesaster richtig zu marketen. Zum Beispiel bei Magia Record war das ja auch
doch,
so
die Aniplex. Doch, es ist Aniplex.
Ach so, lol, das machen sie jetzt wieder. Weil das haben sie ja schon bei Magia Record gemacht, wo es ja auch massive Produktionsprobleme gab und wo sie dann einfach die letzten Folgen von Staffel 2,
die
viel zu spät fertig wurden, halt als Staffel 3 vermarktet haben und gesagt haben, ja, das ist die Staffel 3, die kommt in einem Jahr.
Ja, stimmt.
Die besteht aus 4
das
Episoden.
Haben sie schon mal gepult,
du hast recht. Das hatten wir schon immer so geplant. Ja, sehr gut. Ja. Aniplex macht mal wieder Aniplex-Dinge. Perfekt.
Ja, wunderschön. Gut, dann schauen wir uns mal Trump an. Let's go.
Trump.
So, Endo, ich hab was Neues für uns.
Hör mal!
Jetzt wird richtig malocht hier bei Nana One. Ich hab entschieden, wir machen eine Kindererziehung auf. Ich hab schon so ein paar Waisenkinder rangeholt, auf die wir jetzt aufpassen müssen. Was?
Woher hast du die weißen
aus,
Kinder?
Aus dem Krieg. Kriegsweisen.
Oh.
Es sind 34 Stück.
Meine Güte, da war auch schon eine ganze Menge.
Ich habe ziemlich viel zu tun aktuell mit Arbeit und so. Schaffst du 32 davon? Ich würde die restlichen 2 übernehmen.
Hast du mal Neich gefragt?
Ja, der hat gesagt, der muss noch rendern. Und
hast du mal Blacky gefragt?
Blacky hat sich erbrochen gerade, als ich mit ihm geredet habe und er konnte
aber
nicht antworten.
Aber was ist mit Mitch? Der hat doch Erfahrung mit Kindern. Der kann sich doch drum kümmern.
Ja, aber der hat ja schon, der muss ja schon auf 77 genau
aufpassen. Okay, ja, ich krieg das schon irgendwie hin. Aber ich werde es outsourcen.
Pass auf, ich gebe dir 31 und mach 3. Selber 3, okay?
Okay, aber ich werde es outsourcen. Also ich habe da so einen
nach Indien?
Netten Kerl kennengelernt am Bahnhof, der meinte, er mag Kinder. Er zeichnet ab und zu mal so ein bisschen Manga, wo so Kinder in so ein großes Loch reingehen und dann da Monster treffen und so weiter. Und er meinte, er mag Kinder. Und ich habe den Eindruck, der mag Kinder wirklich, weil in seinem Manga geht's auch um Kinder. Mhm. Und ich glaube, dem kann man die anvertrauen. Ich glaube, der kümmert sich gut.
Das klingt wirklich sehr vertrauenswürdig. Das stimmt.
Ja, würde ich auch sagen.
Gib sie dem Mann am Bahnhof und sag ihm, der schuldet mir noch eine Corona-Spritze.
Werde ich machen. Aber der hat mir beim letzten Mal auch eine ganz interessante Story erzählt für den nächsten Manga, den er zeichnen will. Und da würde ich dich mal fragen, was du so davon hältst.
Okay, erzähl.
Okay, also pass mal auf, es geht um den Dali Delico. Der ist ein hohes Tier unter den Vampiren in einer Welt, in der Vampire in einer Gesellschaft leben. Und außerdem ein Mitglied des Blutpaktrates. Also insgesamt ein ganz schön hohes Tier, ein angesehener Typ, der sich plötzlich rar macht, als es zu einer Mordserie unter Vampiren kommt, wo einer nach dem anderen tot aufgefunden wird und irgendwie so ein bisschen die Fäden zu ihm laufen, aber irgendwie auch nicht so wirklich. Es kann sich keiner einen Reim drauf machen. Das Einzige, was feststeht, ist, seine Hilfe wird gebraucht. Als aber die anderen Mitglieder des Rates zu ihm kommen, um ihn abzuholen, stellen sie fest, oh shit, der hat mittlerweile ganz andere Sachen zu tun. Und zwar hat er 5 kleine Kinder bei sich aufgenommen, die er in seinem Anwesen betreut. Und die stammen von der, wie hieß die nochmal, Janine?
6 Kinder übrigens. Also zumindest laut Kiewischl.
Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5. Wo siehst denn du da?
1 auf dem Arm.
Ach so.
War doch ein Baby dabei.
Auf jeden Fall dann eben 6 Kinder, die ja von einer, Frau, ich weiß, also ich habe nicht ganz rausfinden können, ob es irgendwie seine Geliebte war oder eine Freundin oder in welchem Verhältnis der zu der stand. Auf jeden Fall hat er von einer sterbenden Frau diese Kinder übernommen und hat sich selber zum Ziel gesetzt, jedes einzelne dieser Kinder eigenhändig aufzuziehen.
Nachdem das Anwaltswesen detoniert ist oder so anscheinend.
Genau, und die anderen sagen, ja, warte mal, das geht aber nicht, du musst jetzt schon hier mitmachen bei unserem Zeug, wir brauchen dich, Diggi, und du bist ein krasser Typ, sonst wärst du nicht da, wo du bist, du schaffst das doch sicherlich auch beides. Und dann sagt er, ja, weißt du was, klar, schaffe ich beides, aber nur, wenn ihr mir helft. Und plötzlich finden sich diese hoch angesehenen, epischen, adligen Vampire dabei wieder, wie sie versuchen, kleine Kinder aufzuziehen.
Ja. Und währenddessen irgendwie noch anscheinend diesen Komplott aufzuklären oder so.
Ach so, das ist Komplott offensichtlich seine Ehefrau gewesen, vom Gerhard umgebracht wurde.
Mensch, Gerhard, du alter Mensch. Halunke. Ja. Alter Ehefrauenbrecher.
Mensch, da kann man auch nachvollziehen, warum er sich... Aber hatte er vorher noch... Da hat er ja, oder war der ja richtig fleißig, Alter, wenn er 6 Kinder mit der hatte.
Ja, anscheinend. Ja. Die waren ja alle Väter irgendwie so, die ganzen Hauptcharaktere da.
Ja, aber die anderen hatten halt so 2 oder so und er hat 6.
Aber warte mal, wenn Gerhard die umgebracht hat, warum war dann Dali so cool mit dem dann während der ganzen Folge und hat irgendwie so gesagt, so yo, das verstehe ich gerade nicht.
Ich weiß es auch nicht.
Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Die haben sich, die waren ja Bros in der Folge und nicht irgendwie verfeindet oder so. Also wenn der seine,
eben.
Wenn der Gerhard die Ehefrau von dem Dali gekillt hat, das, hä? Ich glaube, unser Chat möchte uns heute ein bisschen veralbern.
Ja.
Das kann ja sonst nicht hinhauen hier. Aber mit uns kann man es ja machen, weil wir ab und zu mal nicht so aufpassen.
Ich glaube gar nichts mehr, was in den Chat geschrieben wird. Also ich habe diesmal relativ gut aufgepasst. Ich habe nicht jede einzelne Untertitelzeile gelesen. Weil er dadurch das Glück
der Kindererziehung kennenlernen durfte, hat Dali doch gesagt, what the fuck.
Ja, das glaube ich aber irgendwie nicht. Das wäre ja voll dumm.
Das ist ja komplett dumm geschrieben. Hä? Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Also,
ich glaube, der verarscht uns. Ich glaube, das stimmt gar nicht.
Ich glaube es auch, aber...
Ja, naja. Ja, genau, jedenfalls, genau. Der neue Anime von Nishikiori und es war überraschend gut inszeniert, nicht wahr?
Ich fand die Regie eigentlich nicht schlecht, das stimmt. Also er hat ja auch selber gestoryboardet, hatte ich gesehen. Und es gab einige interessante Shots und zwar sogar sowas wie Animationen da. Also auch für JC Staff-Verhältnisse, die gerade super viel machen. Die haben irgendwie nächste Season wie 8 Anime oder so. Also dafür war das eigentlich ziemlich stabil produziert. Also zumindest in der ersten Folge. Danach wahrscheinlich bald nicht mehr irgendwann, weil, naja, wie wir schon eingangs erwähnt haben, hat das Ding offensichtlich Produktionsprobleme. Aber, das, was wir so gesehen haben, das Compositing fand ich ein bisschen anstrengend an einigen Stellen, weil die Hintergründe so extrem herausstechen. Denn die haben so, du hast so stilisierte Hintergründe. Ich glaube, es waren jetzt nicht alles Fotos, aber Teile von Fotos, die zusammenmontiert wurden, glaube ich auch. Dann ist da so ein fetter Kohlezeichnungsfilter irgendwie drüber gelegt worden, den auch die Konturen der Charaktere haben und dieser Filter hat dieselbe Intensität sowohl bei Hintergründen als auch bei den Charakteren und dadurch ist es manchmal echt anstrengend, weil du ganz viel Schwarz im Bild hast und das sieht zwar an einigen Stellen ziemlich cool aus, aber an anderen Stellen, wenn du so dann weite Shots hast, wo sehr viel Hintergrund zu sehen ist und die Charaktere dann auch irgendwie so klein irgendwo im Hintergrund oder im Halbvordergrund so zu sehen sind, dann ist das echt, dann hast du da echt so wie so ein Wimmelbild irgendwie vor dir und das ist super anstrengend. Aber gut, das ist ist auch eine Sache des Regisseurs, aber auch so ein bisschen Art Director und Photography Director Sache, was eigentlich beides erfahrene Menschen sind. Das hätte man ein bisschen runter tonen sollen, weil den Rest fand ich relativ stimmig inszeniert, auch so generell die Bildkomposition und die Farbgebung so fand ich eigentlich ziemlich stabil. Also überraschend gut für ein Nishikiori-Werk.
Ja, also ich fand tatsächlich, die Hintergründe haben mir auch nicht so gut gefallen. Die haben mich so ein bisschen an alte Visual Novels erinnert. So Indie-Visual Novels, wo man noch keine gezeichneten Hintergründe hatte, so wie Higurashi oder das alte Tsukihime, wo wirklich einfach Fotos durch einen Comicfilter gejagt wurden. Und man das auch deutlich gesehen hat, weil das Ding ist, gerade bei so zum Beispiel Gemälden, die an der Wand hingen oder Maserungen oder du hattest zum Beispiel so ein Sofa, das so mit goldenen Ornamenten geschmückt war und da hast du schon gesehen, da wurden Details runtergedampft. So, und das sieht dann nicht immer so schön aus, wenn du ganz, ganz viele schwarze Striche einfach im Hintergrund hast und sieht auch nicht atmosphärisch aus oder so. Also mir persönlich hat es nicht gefallen. Ja, es gab ein paar Shots, da sah das ganz nett aus, aber ganz oft fand ich es auch einfach cheap und irgendwie nicht so schön.
Es ist tatsächlich, ganz kurz übrigens, mach erstmal den technischen Teil weiter, dann komme ich zurück zum inhaltlichen Teil, denn ich habe...
Ich hätte jetzt übergeleitet und hätte gesagt, die Regie war ganz atmosphärisch, aber das Problem war, dass das, was sie hier erzählt haben, halt nicht so interessant war.
Ich fand das überhaupt nicht greifbar, das Ding irgendwie. Und jetzt erklärt es auch, das war bei Minute 19, also kurz vor Ende der Episode wurde das aufgelöst. Da ich lese nochmal die Untertitelzeilen vor, die ich hier gerade nochmal geöffnet habe. Gerhard, du hast Dalis Frau auf dem Gewissen? Dann sagt Gerhard, Dali, hast du mich? Und dann sagt Dali, nein, ich hasse dich nicht. Im Gegenteil, ich bin dir sogar dankbar, denn Kindererziehung ist der Wahnsinn. Wow! Ich kann mich an die Kindererziehung ist der Wahnsinn-Zeile erinnern. Und ich habe irgendwie offenbar davor so eine halbe Minute verpasst, als diese anderen, es war nicht mal eine halbe Minute, ein paar Sekunden, als die anderen Zeilen da durchliefen.
Wir haben die gesamte Folge nicht aufgepackt.
Richtig, richtig. Und das ist natürlich komplett absurd. Irgendwie so. Ja. Ich weiß nicht, gut, okay, es sind Vampire, vielleicht hat Leben für Vampire irgendwie einen anderen Stellenwert.
Ja, ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht so wirklich, wo das Ding tonal hin will, weil das war jetzt von der Inszenierung und von der Art, wie es sich präsentiert hat, nicht gerade ein Comedy-Anime. Also er war nicht, also klar, es gab immer mal so ein bisschen lighthearted Banter so zwischen den Vampiren und so weiter und die haben sich so ein bisschen geneckt, aber es war jetzt nicht lustig absurd inszeniert oder so. Es wirkte sogar so, als würde es sich relativ ernst nehmen.
Ja.
Und da passt sowas natürlich überhaupt nicht rein. Ich meine, ich weiß, wohin sie damit gehen wollen. Sie wollen so einen coolen, exzentrischen Typen erschaffen, der so voll mysteriös ist, weil du nie weißt, was er als nächstes macht, weil er so exzentrisch ist. Und das soll dann voll sexy sein oder so. Das Problem ist also, ein Anime, mit dem ich den vergleichen würde, der relativ neu ist, ist Buddy Daddies, wo es ja auch so eine, ja, das war ja im Grunde auch so eine Typen, die gar nicht irgendwie, die man sich gar nicht als Väter vorstellen könnte, müssen sich plötzlich um ein Kind kümmern und lernen quasi so die Pros und Cons der Kindererziehung kennen. Aber darum geht's hier ja auch nicht wirklich. Also zumindest die erste Folge hat nicht signalisiert, dass es jetzt darum geht, hey, liebes Publikum, ich zeige euch mal, was so die Verantwortlichkeiten sind, die man als Elternteil hat und was man bei der Kindererziehung alles beachten muss und was da auf einen zukommt und was die schönen und was die anstrengenden Seiten sind und so. Weil die Kinder haben wir ja kaum kennengelernt, so außer dass sie rumgeschrien haben die ganze Zeit.
Und durch die Gegend gerannt sind und die den hinterher gejagt sind.
Genau.
Und so weiter, was voll und lustig war.
Auch die Charaktere bei Buddy Daddies, also ich denke mal, dadurch, dass du hier so ein großes Ensemble an Charakteren hast, hast du auch in der ersten Folge keinen von denen so richtig kennengelernt, außer dass sie alle cool und exzentrisch sind und sich
ja,
lustig necken.
Du hast den coolen, exzentrisch und stoischen Vampir, dann hast du den coolen, exzentrischen und stoischen Vampir, den coolen, exzentrischen und stoischen Vampir und den coolen, exzentrischen und stoischen Vampir, der Kindererziehung richtig voll cool findet.
Ja, richtig. Mensch. Und das ist so ein bisschen so der Cast. Und bei Buddy Daddies waren das ja mehr so, ja, aus dem Leben gegriffene Personen sozusagen, die natürlich auch stilisiert waren, so wie Charaktere in Anime ja eigentlich immer stilisiert sind, aber zumindest noch ein bisschen mehr Herz und ein bisschen mehr Hintergrund dahinter war, während man hier sich vorstellen könnte, dass man diese vier stoischen Vampire nimmt und sie in ein Pretty Boy Anime über stoische Vampire packt und dann nichts an ihrem Charakter verändern müsste, damit sie einfach die Hot Vampire Husbandos sind.
Es hat sich halt abseits davon irgendwie angefühlt wie so ein Pretty Boy Idol Anime.
Ja.
Also nicht ganz so extrem, also nicht ganz so inhaltsleer. Klar, also da war schon, also der Hauptteil war irgendwie, also hauptsächlich hatten wir schon irgendwie Story da drinne. Oder Prämisse, Story war eigentlich noch nichts, also in erster Linie Prämisse, aber wie alles so einfach reingeworfen wirkte und total unrund wirkte und allein schon dieses aus dem Arsch gezogene Szenario mit der Kindererziehung, das einfach auch nur willkürlich da irgendwie reingejietet für sich angefühlt hat, also ich weiß nicht,
Es ist halt auch mal wieder so ein Anime, wo ich keine Ahnung habe, was mich da jetzt erwartet. Wird das jetzt ein wholesome Anime über Kindererziehung sein, wo es irgendwie darum geht, wie diese vier adligen, angesehenen, eitlen Vampir-Lords sich da herabbegeben müssen, empathisch und lieb zu Kindern zu sein? Und ist das so der Selling Point dieses Anime? Oder will es eine Murder-Mystery sein, wo es noch mehr um diese Mordserie geht und die Ermittlungen dazu?
Also ich denke alles davon.
Was will der mir verkaufen?
Ich denke alles davon und ich denke, das kann man auch machen, aber boah, ich weiß nicht, also wie gesagt, ich fand das einfach alles sehr ungreifbar und fühlte sich belanglos an, fand ich. Aber
ja, gut, es ist wie gesagt, also ich weiß nicht so ganz, was der Anime sein
wenn ihr möchte, auf Hotte Boys kann. Steht, die cool und stoisch sind und so, dann ist das vielleicht der Anime für euch, aber und dabei noch euch angucken wollt, wie die cuten Boys noch irgendwie Kinder erziehen, was auch total cute ist, weil war cute.
Und Kinder, und ihr solltet jetzt Kinder machen, ja, wenn ihr in Japan lebt und der japanischen Wirtschaft helfen.
Die sind auch alle schon Väter, wurde auch da noch erwähnt. Also die,
genau,
die,
aber sie kümmern sich um noch viel mehr Kinder, denn es kann nie genug Kinder für die japanische Wirtschaft geben.
Procreate.
Pflanzt euch fort, sorgt für die Zukunft unserer Wirtschaft.
Ja. Ja. Ich glaube, das ist die Aussage. Wahrscheinlich wurde der Anime damals noch mit Shinzo Abe geplant und dann ist er leider verstorben und konnte dieses Werk nicht mehr miterleben, aber sein Geist, seine Ideologie lebt hier drin weiter oder so.
Jawohl.
Ja, kommen wir zu den Zahlen, würde ich sagen.
Ja, auf MRL haben wir eine 6,96 bei 2533 Bewertungen. Stand ist hier der 11.09.2024. Unsere Community gibt eine 4,92 bei 12 Bewertungen. An dieser Stelle wie immer der Hinweis, dass ihr sehr gerne immer donnerstags um 19.30 Uhr nanaone.net/livestream in eure Browserzeile eingeben könnt und den Livestream hier live anschauen könnt, mit uns die Anime schauen könnt, die Podcast-Aufnahmen schon vorab hören könnt. Und wenn ihr dann richtig Ultras seid, dann kommt ihr auch noch auf unseren Discord, geht in den Livestream-Channel und könnt dann mitbewerten. Und eure Bewertung fließt dann in das, was wir hier immer vorlesen, mit ein. Deswegen jeden Donnerstag 19.30 Uhr nanaone.net/livestream. Und jetzt bekommt ihr eine Beispielbewertung von Gabby.
Meine Beispielbewertung ist eine 3 von 10. Endo, was ist deine Beispielbewertung?
Ja, ich glaube, ich schließe mich an. Ich gebe auch eine 3 von 10. Ich konnte jetzt für mich persönlich, also es war nicht scheiße per se. Es hat irgendwo unterhalten, aber es war halt einfach alles, was da drin passiert ist, wahnsinnig belanglos. Ich fand die Hintergründe hässlich. Es hat in der ersten Folge nichts gemacht, das mich auch nur ansatzweise dazu motiviert, hier weiterzuschauen. Deswegen, ja, klar, wenn man Pretty Boy-Fan ist, dann kann man vielleicht mal reinschauen. Oder wenn man so Kindererziehungs-Anime mag und Buddy Daddies Ultra ist. Aber für mich persönlich war das hier nix.
Tja, haben wir unsere Community um 2 Punkte unterboten und damit wieder unseren Elite-Taste gefestigt. Wurde mal wieder Zeit. Wir mussten mal wieder Dominanz beweisen hier. So. Wir kommen zum nächsten Anime und zwar gibt's jetzt Neues vom Pizzamann und zwar Bye Bye Earth. Woo! Lizenziert von Crunchyroll.
Crunchyroll!
Das Ganze bekommt noch einen Simuldub oder hat einen bekommen. Also der läuft gerade noch, wenn wir das gerade aufnehmen. Und da könnt ihr euch das auf Deutsch angucken. Cool. Eine Light Novel Adaption von Liden Films. Die hatten wir letzte Season mit Tornarino Yokai Sun und God's Games We Play. Und die Novel ist, wie schon erwähnt, vom Pizzamann, Ubukata To. Autor von Psychopass ab Staffel 2 oder Ghost in the Shell Arise. Ja, jetzt fragt euch vielleicht, warum nennt Gabby den Pizzamann jetzt Pizzamann? Nun. zwei Gründe tatsächlich, habe ich jetzt letztens rausgefunden, dass tatsächlich das sich verselbstständigt hat auf 4chan und gar nicht genau klar ist, woher der Name Pizzamann ursprünglich kam. Nummer 1, und das wusste ich bis jetzt noch nicht, zu Psychopass 2 gab es wohl mehrere Fälle, dass Charaktere in einer Blutlache lagen, weil der ja ständig in Psychopass 2 platzen ja permanent einfach Menschen, auch so Unschuldige die ganze Zeit. Das ist ja ein reines Gore-Fest. Und es gab wohl mehrfach den Fall, dass so Menschen in so einer runden Blutlache lagen, die wie so eine Pizzasoße, so eine runde Pizzasoße auf einer Pizza aussahen. Und das soll wohl ursprünglich auch der Pizzamann-Begriff soll da daher kommen. Und das war vermutlich das erste Mal, dass der aufgetreten ist, weil seine Frau hat er, glaube ich, erst ein paar Jahre später zusammengedroschen und ihr Gesicht zu einer Pizza geschlagen. Und deshalb, daher kam der Begriff, dann wurde dann zumindest nochmal verwendet, der Begriff Pizzamann auf 4chan. Das ist ein super, super kleines Meme irgendwie, das so auf dem Anime-Board von 4chan, ich glaube, relativ selten verwendet wurde. Ich habe es ehrlich gesagt nicht oft gesehen. Es gibt es existiert und es ist der Pizzamann. Und ja, dieser Hurensohn hat seine Frau geschlagen. Das ist zwar vor Gericht, es ist dann nie vor Gericht gekommen, es sollte vor Gericht gehen, aber kurz vor der Verhandlung, soweit ich weiß, hat seine Frau die das Ganze zurückgenommen, das Ganze zurückgezogen, wahrscheinlich aus Angst vor dem Dude. Und ja, so wurde er nicht verurteilt und konnte in der Anime-Industrie bleiben und uns seine grauenvollen Geschichten und Drehbücher präsentieren. So wie das hier jetzt. Ich bin komplett voreingenommen, weil der Autor ist ein verfickter Hurensohn, der Frauen schlägt. Das ist einfach Müllmensch. Der Mensch ist einfach dreckiger Absturz. Ja, das hier hat er tatsächlich schon vor 24 Jahren geschrieben, die Story von Bye Bye Earth. Das ist nämlich eine Novel, die im Jahr 2000 erschienen ist, in zwei Bänden. Das heißt, der Anime deckt das Ding auch wahrscheinlich komplett ab, hat auch bloß 10 Episoden, weil mehr einfach nicht drin war wahrscheinlich. Also gibt es wahrscheinlich in den ersten 5 Folgen den ersten Band, in den letzten 5 Folgen den zweiten Band. Also in einer Zeit geschrieben, als der Mann noch keine Frauen geschlagen hat oder zumindest nicht on the record Frauen geschlagen hat. Ändert aber nichts an seiner Hurensohnhaftigkeit. Als Regisseur haben wir Nishikata Yasuhito, der Regisseur von Killing Bites und Hortensia Saga. Ja, wisst ihr Bescheid. Ansonsten haben wir beim Drehbuch noch Good Old Yoshino Hiroyuki, der das Drehbuch von Index 3 geschrieben hat und die Novels nicht gelesen hat, weil haufenweise inhaltliche Fehler drin waren. Aber der ist auch kann auch mal guter Autor sein, ist nämlich auch der Autor von Sora no Voto und von Guilty Crown. Also kann auch ein schlechter Autor sein. Das ist so ein Achterbahnmensch. So, der macht mal beschissene Drehbücher, dann mal gute Original Stories, dann mal schlechte Original Stories, dann wieder schlechte Drehbücher. Ja. Und jetzt wird's richtig wild, den Soundtrack gibt's von Kevin Penkin. Bekannt durch Made in Abyss oder letzte Season Spice and Wolf. Der macht jetzt Soundtracks für Anime von Frauenschlägern. Tja. Na gut, davor hat er Soundtracks zu Anime gemacht von Männern, die Kinder sehr, sehr gern haben. Na gut, auf geht's.
Pizza Pepperoni. Pizzamann, tut, was eine Pizza kann. Er liegt in einer Schachtel, bevor ich ihn gleich verspachtel. Das ist der Pizzamann. Gabby, worum geht's?
Um den Pizzamann. Und der hat eine Geschichte geschrieben. Über die Bälle. Die Bälle,
nicht zu verwechseln mit der Libelle.
Mit der Libelle, genau. Die Bälle wurde Bälle genannt, weil sie ist kein Furry. Und sie lebt aber in einer Welt voller Furries und ist dort gelandet und weiß nicht, woher sie kommt. Aber sie ist plötzlich in einer Welt voller Furries und also hat man ihr den Namen Bälle gegeben, weil im Sinne von hier, Mädel, bell mal, damit du dich hier wenigstens ein bisschen integrieren kannst und nicht so komplett hier wie der letzte.
Also, ich hab ja nix dagegen, wenn die Menschen in unsere Welt kommen, aber die müssen sich schon integrieren.
Ein bisschen integrieren, ich soll wenigstens mal ein bisschen bellen.
Genau.
Die können ja gar nicht unsere Sprache. Die sind Lebelgastheniker und so, wie die herkommen.
Ja, und so erlebt sie jede Menge Mobbing und Ausgrenzung aufgrund der Tatsache, dass sie kein Furry ist. Furry heißt in dem Fall übrigens verschiedene Arten von Furries, also von einfach nur Katzenohren und Schwanz oder so, also eigentlich nicht richtig Furry, sondern so Mensch mit Katzenmötchen, aber auch Katzenboys, bis hin zu Full Furry, also einfach komplett, einfach Tiere, die auf zwei Beinen stehen. Und sie hat gar nichts davon, sie ist einfach ein regulärer Standardmensch in dieser Welt, in die sie offenbar nicht gehört und nun versucht sie herauszufinden, woher sie kommt, wie sie dort gelandet ist, denn sie hat auch keine wirkliche Erinnerung an irgendwas. Sie war da plötzlich einfach irgendwann als Kind. Und eine Sache zeichnet sie aber aus, sie ist unglaublich stark und unglaublich gut im Kampf und so überlebt sie in der Welt, weil sie bleibt unangetastet, sie kann einfach alles wegbumsen aufgrund ihrer massiven Stärke, die sie schon als Kind besessen hat. Vielleicht ist auch einfach in der Welt alles extrem schwach. Das könnte natürlich auch sein, dass sie einfach in so einer Welt lebt, in der einfach alles übertrieben schwach ist und sie hat einfach nur normale Menschenstärke. So, aber das werden wir nie herausfinden. Denn Pizzamann-Geschichten werden nicht vollständig geschaut. Außer man zwingt sich dazu, wie ich bei Psychopass. Oh Gott. Mir ist übrigens eingefallen, ich mochte eine Sache mal vom Pizzamann, aber ich weiß nicht, ob ich es heute noch mögen würde. Und zwar, ich glaube, die erste und die letzte, der erste und der letzte Film von Mardok Scramble. Oder vielleicht auch bloß der letzte, irgendwie sowas. Auf jeden Fall das Ding mit dem Casino. Da gab es einen Casino-Film. Ich glaube, es war der letzte. Den fand ich ziemlich gut. Und ich glaube, den Anfang fand ich ganz gut. Der Rest war wieder Kacke von Mardok Scramble, aber ein Teil davon fand ich gut. Aber das, auf jeden Fall, die Geschichte hat sich schon so ein bisschen angefühlt wie vor 24 Jahren geschrieben. Also es war jetzt kein moderner Isekai mit irgendwelchen Menüs und so weiter, das, was an sich ganz angenehm war. Aber so eine Welt voller Furries und so, das ist schon so ein 2000er Ding, so ein früh 2000er Ding. Und generell so das Storytelling hat sich sehr basic angefühlt. Von daher auch jetzt so von der ersten Folge heraus schwer ablesbar, ob das jetzt, in welche Richtung das geht und ob es jetzt so wirklich irgendwie noch was Besonderes mitbringen wird. Den Bewertungen nach zu urteilen wahrscheinlich nicht. Aber ja, die erste Folge jetzt so, das war halt wirklich sehr, 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 sehr basic Storytelling, wie man es damals zuhauf gehabt hat von der Sorte.
Ist halt die spannende Frage, ob sich das Ding jetzt über Storytelling definieren will oder einfach über die Welt, die es erzählt. Weil ich habe den Eindruck, Fantasy-Geschichten, gerade die Fantasy-Geschichten in der damaligen Zeit, die noch ein bisschen kreativere Welten hatten und auch wenn die Welt hier natürlich jetzt nicht mega, mega kreativ oder so war, sie hat ja doch, bringt eine eigene Lore mit, sie bringt eigene Systeme mit, sie bringt eine eigene Gestaltung mit und die visuelle Gestaltung fand ich wirklich sehr, sehr ansprechend, muss ich sagen. Während heutige Isekais ja Copy-Paste sind, also jede Isekai-Welt funktioniert ja auch gleich, deswegen müssen die Fantasy-Anime beziehungsweise die Isekai heutzutage durch ihre Story punkten, aber ich glaube, damals habe ich zumindest das Gefühl, waren Fantasy-Anime auch immer so, ja, die Welt ist eigentlich der eigentliche Catch. Einfach diese Welt zu erkunden und diese Welt kennenzulernen und diese ganzen Systeme und gemeinsam mit dem Hauptcharakter rumzureisen und zu sehen, wie diese Welt aufgebaut ist. Es hat mich zumindest so ein bisschen an so ein, ein bisschen auch an so einen Ghibli-Film erinnert. Also jetzt natürlich nicht ansatzweise von der Qualität, weder schreiberisch noch optisch, aber so von dem Aufbau von, du hast ja dieses starke Mädchen als Hauptcharakter, das sich anscheinend nach einigen Hardships schon in der Welt zurechtfindet und die wird jetzt am Ende auf eine große Reise geschickt im Grunde. Und du begleitest sie jetzt so ein bisschen dabei. Und das hat sich schon so ein bisschen wohlig oldschool angefühlt, würde ich sagen. Deswegen würde ich dem Ding jetzt gar nicht zu sehr vorwerfen, dass es in der ersten Folge storytechnisch noch keine großen Würfe gemacht hat, weil ich glaube, das will es auch gar nicht. Also ich glaube, hier kann man jetzt nicht das fesselndste Drama und die krassesten Plot-Twists erwarten oder so, sondern einfach, ja, halt der Protagonistin dabei folgen, wie sie da diese Welt kennenlernt und dabei vielleicht eine Welt entdecken, die sich für den heutigen Anime-Zuschauer, der 2020 plus durch Jujutsu Kaisen und Co. in Anime reingekommen ist, sich wahrscheinlich wieder frisch anfühlt.
Ja, das kann durchaus sein. Also, zumindest die erste Folge hat sich so ein bisschen in erster Linie vom Storytelling her und aber auch von der Worldbuilding her so ein bisschen aus heutiger Sicht frisch angefühlt, weil wir es lange nicht mehr in der Form hatten. Aber betrachtet aus der Warte von Titeln, die damals rausgekommen sind, ist es halt nichts Besonderes. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass die erste Folge jetzt irgendwie, ich fand sie jetzt nicht wirklich schlecht oder so. Also es war einigermaßen kompetent umgesetzt. So die Produktionsqualität war, ich würde sagen, gehobene Liedenfilmsqualität, was immer noch nicht bedeutet, dass es besonders gut aussieht, aber
die Hintergründe fand ich schön, ehrlich gesagt.
Ja, es ist nicht Call of the Night Niveau.
Und ich mochte auch das ganze Weltdesign. Es hat sich halt, also ich weiß nicht, ob ich da vielleicht auch einfach zu gebeutelt von Isekai bin, aber es hat sich alles sehr individuell angefühlt, wie die Welt ausgesehen hat, wie sie gestaltet war, wie allein schon diese Stadt mit diesem Blumen Kreis am Ende und so weiter und so fort. Da hat sich jemand Gedanken darum gemacht, wie diese Welt aussehen und sich anfühlen sollen. Und es war nicht die tausendsten Stock-Footage-Hintergründe von hier ein Wald und da ein Berg. Und du hattest auch so ein bisschen Environmental
Storytelling. Ich blick gerade noch mal durch. Also ich muss sagen, bis auf ein paar wenige Ausnahmen finde ich die Hintergründe jetzt nicht, nicht so krass.
Ich finde schon, also na, ich finde die Gestaltung halt schön, oder wenn du dir mal das Innere von deren Hütte anguckst mit diesen kreisrunden Fenstern, ja, okay, oder den ganzen Gestrüpp oder auch diesen Lampen, die so diese kleinen Glaskugeln sind und so weiter, so das alles in dieser Welt sich irgendwie so ein bisschen.
Ich entdecke mehr in den Hintergründen, also mehr schicke Hintergründe, je weiter ich mich vorklicke. Ist bloß die Frage,
ja, ans Ende gepackt.
Hatten wir einfach den sehr kreativen Hintergrund, Dude. Ich guck gerade, Art Director Okamoto Hotaka. Was hat denn der so gemacht? Oh, Licorice Recoil und Revenger und Fate Apocrypha.
Revenge. Waren ja alles sehr gute Anime, die auch alle sehr gute Hintergründe hatten. Gerade Revenger hat ja echt verdammt krasse Hintergründe gehabt, ja? In manchen, okay, Folgen.
Ja gut, dann haben wir einfach hier einen kreativen Art Director.
Der das aber auch absolut bereichert, weil ich sag's ja immer wieder, so ein Fantasy-Anime, der muss mir eine Welt präsentieren, in die ich mich auch gerne immersieren will, wo ich staune, wo ich mir denke, boah, da wäre ich mal gerne. Ich muss da immer aus irgendeinem Grund an, wie hieß der nochmal, wie hieß nochmal die Abkürzung hier dafür, The Magical Revolution mit den Lesben, mit dem blonden Mädchen und der mit den langen silbernen Haaren.
War es nicht einfach Magi Revo,
richtig, das war die Abkürzung. Der hatte zum Beispiel unglaublich tolle Hintergründe und eine total schöne Welt, wo du dir schon gedacht hast beim Schauen so, die hatte so diesen Zauber, den Fantasy ja irgendwie auch in einem auslösen soll. Und ich finde, das hier ging schon in eine ähnliche Richtung. Also ich war nicht ganz verzaubert, aber ich habe mir schon gedacht, oh ja, schön.
Also ich werde nur verzaubert durch kreisrunde Städte, wo im Hintergrund alles aussieht, als wären das aus Bauklötzen hergestellte Steingebäude mit einem Fenster dran und null Inneneinrichtung. Genau. Da kann ich mich richtig immersen.
Ja, nee, deswegen, also ich würde sagen, also ich glaube, das Ding ist halt, wie du schon sagst, es ist wahrscheinlich ganz clever, dass man den erst nach 20 Jahren hier adaptiert, weil damals wäre er wahrscheinlich komplett untergegangen. Und wäre einer von vielen gewesen. Jetzt ist er, wie gesagt, fühlt er sich im Vergleich zu allem, was wir so an 0815 Isekais haben, echt erfrischend an. Obwohl, wie du eben auch schon erwähnt hast und wo ich mich auch anschließen würde, er inhaltlich bis jetzt nichts scheiße war, aber auch nichts gebracht hat, was einen irgendwie umhaut. Außer vielleicht, dass die Protagonistin ganz charismatisch ist.
Die ist ziemlich hot, das stimmt schon. Die sah aber anscheinend in der Novel auch völlig anders aus. Aber gut, nach 24 Jahren kann man sich da auch Freiheit nehmen, würde ich sagen.
Voll.
Was ich gerade beim Durchskippen nochmal sehe, was allerdings tatsächlich relativ altmodisch wirkt, finde ich, ist die Bildkomposition. Das sieht irgendwie nicht sehr modern aus, finde ich. Da habe ich aber auch gerade geguckt, der Photography Director, die Photography Directorin hat, ihr könnt auch ein Dude sein bei dem Namen. Hat zuvor noch nie Photography Direction gemacht. Also, ja.
Blutiger neu
im Business. Ansonsten haben wir hier einen Kevin Pankin Soundtrack, der nicht ganz so krass reinballert, der eher so im Hintergrund bleibt, aber seine Momente hat, finde ich. Also, hatte schon ein paar coole Tracks, die sehr atmosphärisch waren. Hätte ich mir vielleicht so in der Form bei Spice and Wolf gefühlt. So ein Soundtrack, der eher sich so ein bisschen in den Hintergrund begibt und nicht so versucht, ein komplett das Ohr wegzuficken. aber ja, das gab's nicht. Ja, also, boah, ich weiß gerade noch nicht so richtig, was ich von der ersten Folge halten soll. So. Also, ich kann gerade noch nicht mal einschätzen, ob es kompetent geschrieben ist, weil halt einfach bis jetzt bloß nur ein bisschen Worldbuilding war und so ein bisschen der Charakter aufgebaut wurde. Und wir jetzt auch nicht viele Dialoge hatten, die jetzt irgendwie ja irgendwas anzeigen, irgendwie eine gewisse Qualität irgendwie darstellen, weil es einfach eine sehr oberflächliche erste Episode war, die an sich gute Ideen hat. Keine weltbewegenden Ideen, aber ja, zumindest charismatische Charaktere so ein bisschen, also zumindest die Hauptcharakterin, wobei man die vielleicht auch irgendwie ein bisschen runterbrechen kann auf Angry Tomboy so ein bisschen, aber ja, auch schwer einzuschätzen. Ja, keine Ahnung. Also ich denke, ich werde jetzt nachher gleich bei meiner Bewertung so ein bisschen meine Abneigung gegenüber dem Autor mit einfließen lassen und die Tatsache, dass das Ding echt keine gute Bewertung hat online. Und das so ein bisschen entscheiden lassen. Aber
damit du es unter dem Wert hältst, ab dem du es in deine Liste packen müsstest.
Ja.
Sehr gut. Dann kommen wir doch zu den Zahlen.
Das klingt nach einer exzellenten Idee. Auf ML haben wir eine 6,36 bei 5873 Bewertungen, stand hier der 11. September. Mhm. Unsere Community gibt eine 4,92 bei 12 Bewertungen. Endo.
Ja, also ich fand's nicht schlecht. Also es hatte eine schön gestaltete Welt. Es hatte eine charismatische Protagonistin und das ist erstmal so mein Grundanspruch, den ich an den Fantasy-Anime habe, weil Fantasy-Anime ja eben oft mit ihrer Welt und eben weniger mit ihrem Plot überzeugen, ist natürlich noch geiler, wenn sie mit ihrem Plot überzeugen. Und wenn ich da mal die mit der ersten Folge vergleiche, des besten Fantasy-Anime der letzten 10 Jahre, und zwar Made in Abyss, dann hat der natürlich noch mal ganz anders überzeugt, auf einem ganz anderen Niveau in seiner ersten Folge. Aber mir hat gefallen, was ich hier gesehen habe. Ist auf jeden Fall bis jetzt eins der besseren Pizzamann-Werke. Ob ich es dann am Ende weiterschauen werde, bin ich mir nicht ganz sicher. Das ist halt eher wieder so ein Loose-Contender für die Serie, für die Liste. Ich gebe einfach mal eine 6 von 10, aber ich habe Schlimmeres erwartet. Gabby?
Ja, ich habe auch Schlimmeres erwartet, aber ich würde auch mal noch Schlimmeres erwarten vom Rest der Serie. Ich habe gerade noch mal ganz kurz ein bisschen durch die ML-Reviews gescrollt und die Leute sind sich relativ einig, das Ding ist wohl super konfus erzählt ab der zweiten Folge. So die erste Folge, die war total straightforward, gar keine Probleme da, aber danach wird's wohl sehr knifflig und nicht besonders angenehm zu verfolgen. Ja, das und wie gesagt, die Tatsache, dass ich den Pizzamann nicht mag und ich stark davon ausgehe, dass mir das auch wahrscheinlich nicht gefallen wird, dann Storytelling-mäßig, weil ich seine Art des Storytellings überhaupt nicht leiden kann, gehe ich hier an der Stelle auf die 4 von 10. Sonst wäre es wahrscheinlich eine 5 geworden, unvoreingenommen, aber ich bin an der Stelle jetzt mal voreingenommen und gebe nur die 4. So, wir kommen zum Kurzanime. Und zwar ist das Katsute Maho Shoujo to Aqua Tektaishite Ita. Im internationalen Titel The Magical Girl and the Evil Lieutenant Used to be Arch Enemies. Lizenziert von Crunchyroll.
Crunchyroll! Oh Gott.
Holy fuck.
Crunchyroll! Ja, ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Ich habe nach der Konichi erstmal mir eine fette Erkältung eingefangen und die letzten Tage flach gelegen. Jetzt geht es einigermaßen, aber bei sowas kommt das dann wohl noch so ein bisschen raus.
Ja, ich habe mich auch die letzten Tage so ein bisschen schwächlich gefühlt aber irgendwie ist keine richtige Erkältung ausgebrochen. Also ich scheine da ein bisschen drumherum gekommen zu sein. Ich hatte auch gestern ein bisschen Husten, aber der ist heute wieder weg gewesen. Also, Gott sei Dank. Ja. Glück gehabt. Normalerweise erwischt es mich bei sowas immer als Ersten, aber in dem Fall anscheinend nicht. Anyway, das Ganze ist eine Manga-Adaption vom Studio Bones. Die hatten wir letzte Season mit Time Patrol Bonn und im Winter mit Metallic Rouge. Der Manga ist von Fujiwara Kokoa, das ist die Autorin von Ino X Boku Secret Service. Die ist leider 2015, vor 9 Jahren, schon gestorben. Und der Manga hier lief von 2013 bis 2015 in 3 Bänden. Der letzte Band erschien dann erst nach ihrem Tod. Und da waren dann noch bislang unveröffentlichte Kapitel drinne und dann so ein Pseudo-Ende. Also ja, richtig abgeschlossen wurde das Ding nie. Ja, weil ging halt nicht. Ne? Und ja, nach langer Zeit, jetzt 9 Jahre später, hat man sich dann dazu entschieden, jetzt das Ganze nochmal als Anime zu adaptieren. Allerdings eben nur als Kurzanime, beziehungsweise mit Halblängenfolgen. Wobei ich glaube, ja nee, ist auch bloß One Core, also wahrscheinlich ja. 12 Folgen, 12 Minuten ist halt das, was man da noch rausgequetscht bekommen hat aus dem Manga. Ich denke, man sollte sich damit rechnen, dass es irgendwas Abgeschlossenes am Ende gibt. So, das wird wahrscheinlich dann relativ offen enden. Der Regisseur ist, die Regisseurin ist Ohashi Akio. Die hat zuvor besonders im Yaoi-Bereich gewütet. Als Regisseurin von The Stranger by the Shore, das ist ein Movie, der vor einigen Jahren rauskam, und bei der Given OVA. Als Drehbuchautorin haben wir Ayana Yuniko, das ist die Autorin von Flip Flappers. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal anbringen, schaut Flip Flappers, guter Anime. Charakterdesignerin ist Izuka Haruko, die Charakterdesignerin von Sugar Apple Fairy Tale und Horimiya. Ja, ich bin hier relativ gespannt, weil ich habe sehr viel Shitpost-Clips aus dem Ding gesehen. Im Vorfeld habe ich gedacht, das wäre so ein Standard-Shoujo-Ding irgendwie, so kam es mir vor, aber das soll wohl super shitpostig sein. Ich hoffe, es ist schon in Folge 1 super shitpostig. Ja. Mal schauen. Auf geht's.
Scheiße, Pfosten.
Ene, mine, Giebel, gewürfelt sei die Zwiebel. Ene, mine, Tintenfisch, abgeräumt der Gartentisch. Ene, mine, super teuer im Kamin, da brennt ein Feuer. Hex, Hex. Ende, worum geht's?
Du hast Sex gesagt. Der gute Mira ist der Leutnant einer bösen Organisation, die dem Dunklen Lord höchstpersönlich untersteht. Sie haben nur vom Dunklen Lord gesprochen, deswegen gehe ich mal davon aus, dass es Lord Voldemort ist. Und die möchten die Welt erobern. Was bösen Mächten in der Regel entgegensteht, sind gute Mächte. Und in dieser Form, in diesem Anime kommen sie in Form eines jungen Magical Girls, und zwar die Mimori, die in einem Supermarkt arbeitet und sich mit Nebenjob durchs Leben schlägt. Und dem Bösen entgegensteht. Das Problem ist ja, wie gesagt, sie ist ziemlich broke, denn das Waisenhaus, in dem sie aufgewachsen ist, wurde von einem Kredithai aufgekauft und jetzt versucht sie, glaube ich, es zurückzukaufen. Das habe ich so ein bisschen daraus gelesen. Indem sie eben als Magical Girl arbeitet und noch diverse andere Jobs macht. Und wo sie da gegen den Mira kämpft, verliebt er sich ziemlich schnell in sie, weil sie doch eigentlich ziemlich cute ist und kann sich dann nicht so wirklich dazu bringen, ernsthaft gegen sie zu kämpfen, und bringt ihr stattdessen immer Kuchen mit und betüddelt sie so ein bisschen, weil er sich irgendwie nicht so ganz eingestehen kann, dass er sie cute findet, aber irgendwie auch doch. Und so weiter. Ihr wisst, was ich meine.
Ich fand, 12 Minuten waren die perfekte Länge für das, was wir hier bekommen haben. Ich glaube, länger wäre jetzt nicht unbedingt anstrengend gewesen oder super schlecht oder so, aber ich finde, der fühlte sich sehr snackig an. Und als so ein 12-Minuten-Snack, hat sich das für mich sehr, sehr rund angefühlt, so wie es war. Fandst du das auch, Endo?
Ja, also ich würde sagen, es war. Oh, also ich muss erstmal vorweg sagen, ich mochte es sehr. Deswegen würde ich sagen, wenn es länger gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich nicht gesagt, oh nein, ich wünschte jetzt, der hätte die Hälfte der Länge. Also das glaube ich auch nicht, aber ich könnte auch nicht behaupten, dass die 12 Minuten kein angemessenes Format gewesen wären oder dass es länger sein hätte müssen oder so. Weil wie du schon sagst, es fühlte sich sehr snackig an, es fühlte sich sehr, wie so eine kleine Punchline-Geschichte an mit so kleinen Szenen, die meistens eine Pointe aufgebaut haben, die dann mit so ein paar lustigen, ja, fast schon so ein bisschen vorpendelig, die dann so ein bisschen mit so ein paar, ja, also halt immer Aufbau, Punchline innerhalb einer Szene, und nach 2, 3 Punchlines kam dann die nächste Szene und es floss alles relativ schnell. Jetzt nicht super schnell, also jetzt nicht TQ-Level, dass du die ganze Zeit total reizüberflutet wurdest oder so, sondern halt ohne viel Fett daran. Also du hattest keine Downtimes so wirklich. Und das ist natürlich ein Vorzug, den das 12-Minuten-Format, denke ich mal, mit sich bringt, dass man sich hier definitiv auch inszenatorisch auf das Wesentliche fokussiert. Und man hier so ein bisschen das alte narrative Gesetz von wegen, erzähl uns doch das, was jetzt gerade am interessantesten ist, beherzigt. Insofern fühlte sich das durchgängig sehr unterhaltsam an, was auch der visuellen Qualität zu schulden ist, die durchgehend eigentlich ziemlich hochwertig war. Wir hatten am Anfang eine super detaillierte, wunderschöne Magical Girl Verwandlungsszene, die extrem atmosphärisch und mitreißend war, aber auch ansonsten war das Ding eigentlich durchgehend enorm stilsicher.
Produktionswerte, Bones-typisch, auf einem hohen Niveau.
Auch die Inszenierung wusste eigentlich immer genau, was sie machen möchte und genau, wie sie da ihre Witze präsentiert und so weiter. Es ging durchaus in ein bisschen abgedrehteres, shitpostigeres Level, aber jetzt ohne
so shitposting zu sein. Das war so ein bisschen zweigeteilt, würde ich sagen. Die erste Hälfte war eher so chillig, so. Also da muss ich, mit der habe ich auch gewiped. Und die zweite Hälfte, da kam plötzlich mehr und mehr so ein bisschen Humor rein, der so ein bisschen hautdraufmäßig war. Du hattest zum Beispiel so die Stelle, wo wir, glaube ich, am meisten gelacht hatten. Den Witz, den nehme ich jetzt mal vorweg, sorry. Du hast wie in jedem ordentlichen Magical Girl Anime natürlich so ein Cube-Vieh, mit dem das Magical Girl, bevor es eins ist, einen Vertrag schließen muss, um Magical Girl zu werden. Und in dem Fall, ja, ist sie halt ein armes Mädchen, das irgendwie auf der Straße hockt oder so. Und das Cube-Vieh kommt so zu ihr an und hat eigentlich eine relativ tiefe Stimme und sagt so mega assig so zu ihr, ja, hast die Wahl. Entweder du schließt einen Vertrag mit mir ab und wirst ein Magical Girl oder du musst halt auf den Strich gehen. Und ja, das wenn der Humor so auf dem Level bleibt, und ich habe schon so ein, zwei andere Clips gesehen, die so ja, sehr stark in diese Richtung gingen, dann ist es mein Humor. Mein Humor ist asozial.
Ansonsten ist es halt so diese, ja, natürlich mehr oder weniger Beschützer-Romance, ne? Sie ist das niedliche kleine Mädchen, das ja im Leben gerade mal so klarkommt, und er weckt total ihren Beschützerinstinkt und auch am besten den von dir, werter Zuschauer. Und er kümmert sich dann so ein bisschen um sie, und sie ist dafür dann eigentlich doch auch recht dankbar und mag ihn eigentlich auch ganz gerne, ohne da jetzt aber zu emotional zu sein. Also bringt so ein bisschen den coolere Vibe mit. Wenn ihr Ino X Boku SS gesehen habt, dann erinnert sie mich am ehesten so an diese Maid, die es da gab, die mit den pinken Haaren, die war ja auch so ein bisschen kudere-mäßig drauf und dabei eigentlich ganz cute. Und er versucht halt immer seine Fassade als der coole Dämonenleutnant zu wahren, während er innerlich explodiert, weil er sie einfach so wahnsinnig niedlich findet. Und das ist natürlich eine niedliche Dynamik. Die Autorin hat auch durchaus ein Talent dafür, solche Romance-Sachen gefühlvoll und niedlich und ja ansprechend vorzubringen. Und da so ein bisschen so auf die kleinen, zarten Momente von Romantik einzugehen, die das ganze Jahr auch so spannend und interessant und niedlich machen. Und ja, als das, was es ist, als kleiner, süßer Roman-Snack, funktioniert das eigentlich total gut. Und gibt wenig daran auszusetzen, würde ich sagen. Also es hat wenig, was es nicht sehr stilsicher umsetzt.
Ja, hab da auch nix groß zu meckern, hat Spaß gemacht. Von daher, denke ich, können wir jetzt unbeschwert in die Zahlen gehen.
Dann kommen wir zu den Zahlen. Auf MRL hat der Anime eine 7,53 bei 8467 Bewertungen. Stand es auch hier der 11.09.2024. Unsere Community gibt eine 5,36 bei 11 Bewertungen. Und jetzt bin ich gespannt, was der Gabi gibt.
Der Gabi gibt eine 7 von 10. Endo.
Ich erhöhe sogar noch mal und gebe eine 8 von 10, weil mich hat das sehr angesprochen. Ich fand es sehr niedlich. Ich bin ja sowieso ein großer Romance-Anime-Fan und ich mochte auch schon Ino X Boku SS. Und finde, wie gesagt, es ist ein Anime. Also, ich sehe da keine Mängel. Ich sehe da nichts, für das ich nicht eine 8 von 10 geben sollte. Weil es gibt nichts, was er nicht ziemlich gut macht bei dem, was er machen will. Und deshalb bin ich überzeugt, und das wird nach langer, langer Zeit mal wieder ein Kurzanime, den ich mir tatsächlich ansehen werde.
Ich würde eine Sache einwerfen, wo ich mir vorstellen könnte, dass es vielleicht noch ein Mangel sein werden könnte, nämlich, dass der Humor theoretisch repetitiv werden könnte, weil in der ersten Folge schon so ein bisschen so, dass der Hauptcharakter halt, der Bösewicht, solche extremen Reaktionen hat darauf, dass sie einfach süß ist, und das sind meistens dieselben Reaktionen. Aber das war in der ersten Folge, war es noch witzig, könnte anstrengend werden, aber ich glaube, da tut dem Ganzen wiederum das 12-Minuten-Format ganz gut, dass es nicht so anstrengend wird. Also, ja. Ja, mal schauen. Wir kommen zum vierten Anime für heute, und zwar ist das Isekai Shikaku im internationalen Titel No Longer Allowed in Another World. Lesen Sie hier schon Crunchyroll.
Jetzt aber ordentlich. Crunchyroll!
Eine Manga-Adaption von Atelier Pontdark. Das zur Erinnerung ist ein Splitter-Studio von White Fox. Die hatten ihren ersten Titel mit Gunbare Doki-chan und zuletzt Uncle from Another World. Das hier ist jetzt ihr dritter Titel. Der Manga ist vom Autoren Noda Hidoshi, den er zusammen mit dem Mangaka Wakamatsu Takahiro, der hier als Zeichner agiert hat, geschrieben hat. In diesem Duo haben sie auch schon Love After World Domination produziert, den ich sehr mochte. Der Manga hier läuft seit 2019. Von Angel from Another World haben wir ja auch Regisseur Kawai Shikeki. Beim Drehbuch haben wir Nakanishi Yasuhiro, der Drehbuchautor von Kaguya-sama. Und im Soundtrack haben wir Suihiro Kenichiro, der Komponist der ReZero und Golden Kamuy Soundtracks. Also stuffmäßig eigentlich ganz stabil hier. Jetzt gibt es hier einen Twist, dass ich euch vorweg hier als Information mitgeben würde, bevor wir dann euch nachher die volle Story erzählen. Das Ganze basiert auf dem, ganz grob, auf dem Leben von Osamu Dazai. Das ist einer der wichtigsten japanischen Autoren, hat mehrere Klassiker geschrieben, unter anderem No Longer Human, woraus sie jetzt im Anime-Titel No Longer Allowed gemacht haben. Keine Ahnung, ob das irgendwie ein Wortspiel oder sowas ist, aber das ist so sein berühmtestes Werk. Der hat von 1909 bis 1948 gelebt, also ist gerade mal 39 Jahre alt geworden. Das liegt daran, dass der Typ unglaublich depressiv war und mehrere Suizidversuche in seinem Leben unternommen haben, 3 Stück an der Zahl. Beim dritten Mal ist es ihm erst gelungen. Er hat zuvor unter anderem beim zweiten Suizidversuch eine andere Person, seine damalige Frau, glaube ich, mit reingezogen. Und die ist gestorben. Ihr hat es geklappt, aber er hat überlebt. Und ja, erst beim dritten Versuch ist es ihm gelungen. Und zuvor hat er sich jahrelang durch extremste Depressionen gequält, was sich dann auch in seinen sehr, sehr depressiven Werken halt niedergeschlagen hat. Und Japan hat sich gedacht, hey, lass mal eine lustige Isekai-Geschichte daraus machen.
Nachdem Japan sich ja bei Bungo Stray Dogs schon gedacht hat, hey, lass uns mal einen quirky Hotten Boy einbauen, dessen Hobby Selbstmordversuche sind, in die er schöne Frauen reinziehen will. Das ist sein lustiger Quirk, den er hat,
ja.
Basierend auf eine reale depressive Persönlichkeit, weil das so lustig und quirky ist, XD. Wenn depressive Leute sich umbringen wollen.
Ja, und jetzt erfahren wir, was geschehen ist, nachdem er sich 1948 das Leben genommen hat, denn er wurde geisekeit und muss weiter seine Qualen durchleben, jetzt in einer Isekai-Welt. Der tut mir sehr leid, der Mann. Der tut mir sehr, sehr leid. Auf geht's.
Mir auch. An dieser Stelle würde eigentlich eine lustige, lockere Anmod stehen, aber wir haben September und es ist Suicide Prevention Month und da wir bis jetzt die Triggerwarnung am Anfang versäumt haben, würde ich sagen, hole ich das mal mit einem ernst gemeinten und doch auch relativ wichtigen Warnhinweis beziehungsweise generellen Hinweis nach. Und zwar, wenn ihr selber suizidale Gedanken habt oder Depressionen habt oder jemanden kennt, der unter solchen Sachen leidet, dann holt auf jeden Fall Hilfe. Ihr seid mit euren Gedanken nicht allein. Es gibt sehr, sehr viele Anlaufstellen, an denen ihr fachkompetente Hilfe bekommen könnt, die euch aus diesen Problem rausholen kann. Zum Beispiel die Telefonseelsorge. Die erreicht ihr in Deutschland unter der 0800 111 0111 oder unter der 0800 111 0222. Und da sind ausgebildete Fachkräfte am anderen Ende der Leitung, die euch beraten können, die euch an entsprechende Hilfsangebote weiterverweisen können und die euch auf jeden Fall auch psychologische Ersthilfe zukommen lassen können. Denn niemand sollte unter diesen Dingen leiden. Das Leben ist viel zu schön, um es frühzeitig zu beenden. Deswegen bitte ich euch, wenn ihr diese Probleme habt, dann wendet euch da bitte hin. Das ist ein ernstes Thema und das ist auch ein Thema, für das sich niemand schämen muss. Depressionen und Suizidgedanken können jede Altersgruppe, jedes Geschlecht betreffen und ja, sind auf jeden Fall etwas, das ernst genommen werden sollte, das nicht stigmatisiert werden sollte und das gelockert, geholfen werden sollte. Wendet euch an die Telefonseelsorge. Das wollte ich an dieser Stelle mal loswerden. Gabby, worum geht's?
Es geht um Osamu Dazai, der übrigens bei seinem dritten Suizidversuch ebenfalls seine damalige Frau mit reingezogen ist. Und da ist er bei beiden geglückt. Das habe ich vorhin diese Informationen noch vergessen. Aber hier in dieser alternativen History gelingt der Suizidversuch nicht. Sie stürzen nicht gemeinsam in einen Fluss und ertrinken, sondern es kommt in der letzten Sekunde ein Isekai-Truck und überfährt die beiden. Und ja, was mit seiner Frau Sachan passiert ist, das erfahren wir noch nicht. Aber wir wissen, dass er, Osamu Dazai, der hier einfach nur Sensei heißt, in einer mittelalterlichen Fantasy-Welt aufgetaucht ist, die Menüs hat und ein Spielesystem mit Levels und so weiter. Wovon er natürlich nichts weiß, weil er in einer Zeit aufgewachsen ist, in der sowas nicht existiert hat. Und es ist ihm auch alles ziemlich egal, denn das Einzige, was er möchte, ist ja weiterhin einen erfolgreichen Suizid durchzuführen. Und so schreitet er depressiv durch diese Welt und hat keinen Bock auf irgendwas. Doch diese Welt, die lässt ihn nicht los. Die möchte ihn in seinen Job als Held reinzwängen. Als ihm klar wird, dass wahrscheinlich seine Ehefrau ebenfalls dort gelandet ist, macht er sich auf die Suche nach ihr, um dann den Suizid zu, den Pärchensuizid zu vollenden. Ja, so von der Grundidee her ist es so ein bisschen Eminence in Shadow mäßig. Wir haben so diesen Hauptcharakter, der überhaupt nicht da reinpasst in diese Welt und der sich überhaupt nicht an die Regeln dieser Welt hält. Aber die Welt selber versucht ihn in eine generische Harem-Isekai-Story reinzupressen, aus der, was er aber nicht richtig zulässt. Also es ist so die, ich weiß nicht, ob das eine Göttin war oder sowas, irgendwie, die ihn da beschworen hat. Ich glaube, es war nicht direkt, sie hat ihn nicht mal beschworen, er ist da gelandet und sie ist irgendwie die Priesterin, glaube ich, gewesen, die, ich glaube, eine Göttin war sie nicht, es war eine Priesterin, die eben sich um die Beschworenen kümmern sollen, das schon ihr Leben lang. Hat immer einen auf niedlich und so getan und jetzt hat sie plötzlich den Dude, der nichts mit sich machen lässt, der einfach nur, der keinen Fick gibt und sich direkt nach dem Beschworenwerden die Schmerztabletten reinballert in Massen und die wie Gummibärchen reinknuspert, um zu sterben. Dieser Charakter und dann noch ein zweiter weiblicher Hauptcharakter, der in der ersten Folge noch auftaucht, so, da beginnt bereits so der typische Haremverlauf. So, die sind instant verliebt in ihn und wollen quasi sofort irgendwie an seiner Seite sein. Und wir haben so eine ganz klassische Isekai-Harem-Story irgendwie und die ganze Welt ist auch super generisch aufgebaut. Das Ganze aber halt auf einer Parodie-Ebene. Wir haben hier keine ernstzunehmende Isekai-Gaming-Welt, soweit man das irgendwie ernst nehmen kann. Ich kann sowas ja nie ernst nehmen, aber die Geschichte kennt ihr ja. Und eben diesen Hauptcharakter, der da einfach nicht mitspielt, ebenso wie in Eminence in Shadow. Ist natürlich, geht dann im Detail dann doch in eine andere Richtung, weil bei ihm ist es halt einfach so, er hat keinen Bock auf irgendwas, während bei Eminence in Shadow der Hauptcharakter halt einfach seine eigenen Regeln macht und die Welt sich dann irgendwie diesen Regeln anpasst. Was hier auch so ist irgendwie, aber ja, man kann es schon irgendwie vergleichen. Es sind bloß unterschiedliche Hauptcharaktere. Oder was denkst du, Endo?
Naja. Also ich würde jetzt, meine erste Assoziation wäre da jetzt nicht unbedingt Eminence in Shadow, sondern diese ganzen Gimmick-Isekai, wo ein, keine Ahnung, Koch in die Isekai-Welt kommt und er denkt nur ans Kochen und ein Handwerker und der handwerkt nur und weiß ich nicht. Und alle denken sich, was ist das denn für ein schräger Typ? Also, keine Ahnung, das ist ja, also Eminence in Shadow, würde ich sagen, versucht ja da eher, also ja, in der Hinsicht, die du beschrieben hast, schon. Aber Eminence in Shadow versucht da eher so diesen Edgelord-Aspekt zu extrapolieren.
Ja, ich meine nur den Aspekt, dass wir einen Charakter haben, der in diese Welt eigentlich nicht reingehört. Und die Welt aber irgendwie trotzdem ihren Standardverlauf forcieren möchte. Und alles sich dann irgendwie so drehen und wenden muss, damit es in die Delusions des Hauptcharakters irgendwie so reinpasst. Was ja hier auch der Fall ist. Deshalb, ich finde, man kann es eher mit Eminence in Shadow vergleichen, als mit einem, was du gerade erwähnt hast, irgendwie Restaurant to Another World, was ja nicht mal ein Comedy-Anime war, sondern einfach nur
ich habe auch nicht an den gedacht, ich habe einfach nur fiktive Berufe gedacht, kein konkretes Beispiel eingefallen ist, weil jeder mittelmäßige Isekai, den wir jemals hier geschaut haben, habe ich schon wieder vergessen. Aber ich weiß, es gab schon mehrere Anime von wegen, hey, da ist ein schräger Typ geisekait worden, der einen lustigen Quirk hat und er übt jetzt ständig diesen lustigen Quirk aus. Und alle denken sich, was für ein lustiger Quirk.
Aber dieses offensichtliche irgendwie so, dass eben, dass sich, vielleicht liegt es auch daran, dass ich Eminence in Shadow gesehen habe und das irgendwie jetzt, aber du hast es ja auch gesehen und das irgendwie jetzt so anders wahrnehme, aber ich habe schon das Gefühl, dass der Sinn des Ganzen ist eben, dass eben diese Welt sich ihm anpasst und nicht er dann irgendwie als Außenseiter in der Welt existiert, sondern dass er irgendwie,
weiß ich nicht, also ja, vielleicht in der Hinsicht, dass die ganzen Mädels ihn toll finden.
Vielleicht interpretiere ich auch mehr rein, als das Ding eigentlich.
Aber bei Eminence in Shadow ist ja das Ding, dass er ja schon bewusst auf die Welt Einfluss nimmt. Nur ist er sich dem Ausmaß davon nicht so ganz bewusst, während der hier sich, glaube ich, allem bewusst ist, was er macht und einfach nur keinen Fick gibt, weil er zu sehr in seinem Depression gefangen ist. Also ich hatte den Vibes auf jeden Fall nicht. Lass es mich so abkürzen. Aber ich sehe deinen Punkt. Was ich sonst ansonsten zu dem Anime sagen würde, ist, ich find's schwierig, ehrlich gesagt. Ich find das Thema schwierig. Wie gesagt, Suizid ist ein unglaublich ernstes Thema und ist ein unglaublich trauriges Thema und ein Thema, über das ich eigentlich keine Witze hören möchte, ehrlich gesagt. Und auch ein Thema, und auch Osamu Dazai war letztendlich, wie du schon beschrieben hast, eine wahnsinnig traurige Person eigentlich und eine sehr depressive, tragische Figur. Und ich finde schon, in Bungo Stray Dogs ist ein bisschen schwierig, wo sie ja aus seinen Depressionen und aus seinen Doppelselbstmorden und so weiter auch irgendwie einen lustigen Quirk gemacht haben, der oft eine Vorlage für Witze ist im Anime. Und hier ist ja letztendlich die gesamte Prämisse darum gestrickt. Und natürlich ist es irgendwie bemerkenswert und auf eine morbide Weise witzig, in großen Anführungszeichen, dass Osamu Dazai so viele fehlgeschlagene Selbstmordversuche unternommen hat. Aber ob man das jetzt hier in so einem Anime ausschlachten muss, da es ja eigentlich doch ein ziemlich ernstes Thema ist und da so viele Witze draus stricken muss. Also ich sehe den morbiden Humor da drin. Und wenn das jemandes Art von Humor ist, dann judge ich die Person auch nicht unbedingt dafür. Nur mir persönlich ist das einfach eine zu große rote Linie, wo ich sagen würde, nee, das kann ich nicht mehr in irgendeiner Form für mich selber positiv bewerten. Was ich schade finde, weil ich mochte die Character Designs hier. Ich fand einige der Ideen auch ganz lustig, wie zum Beispiel, als das Catgirl da von dem Baum gefangen wurde und er gesagt hat, ja, warte, ich helf dir. Und dann hüpft er so zweimal hoch und sagt, ja, ich komm nicht dran, tja, schade, kann man nichts machen und so weiter. Also der hatte durchaus auch einige ganz lustige Punchlines, die jetzt nicht unbedingt mit dem Thema zu tun hatten, sondern eher damit, dass der Hauptcharakter halt wirklich gar nichts gekehrt hat. Aber wie gesagt, ich hab einfach an der Thematik zu schwer zu schlucken. Ohne dass ich selber jemals suizidale Gedanken gehabt hätte oder sonst irgendwas. Aber ich finde einfach, es so unglaublich traurig, dass das Menschen passiert und was diese Menschen durchmachen müssen, dass ich da nicht drüber schmunzeln kann und das auch persönlich für mich selber gar nicht so gut finde, wenn ein Anime das macht.
Also
vor allen Dingen, wenn es um reale Menschen geht. Wenn es ein fiktiver Charakter gewesen wäre, hätte ich da vielleicht noch irgendwie irgendwie noch die Abstraktionsebene rausziehen können, aber dass man hier tatsächlich eine reale Person so einbindet, naja, nee, finde ich nicht cool.
Ja, es ist Humor, der sich was traut, was ich persönlich ganz gut finde, solange es nicht irgendwie in die rechtsextreme Richtung oder so geht. Aber es ist halt sehr morbider Humor, muss man Fan davon sein. So, also für mich ist das okay, ich bin da relativ schmerzbefreit und das sage ich als jemand, der vor 14 Jahren einen sehr guten Freund verloren hat durch einen Suizid. Ich kann die Realität ausblenden bei Fiktion und kann auch über solchen sehr schwarzhumorigen Stuff halt ganz doch durchaus lachen. Also ich habe auch über einige Suizidwitze hier in diesem Anime gelacht. Find's jetzt auch nicht super schlimm, dass da eine real existierende Person verwendet wurde dafür. Erstens, weil sehr viel Zeit vergangen ist seitdem mittlerweile und zweitens, ja, weil es halt auch nochmal so ein einfach auch wieder so dieses Ding ist so, wir machen Kunst und wir scheißen auf alles und ballern halt einfach den schwärzesten Humor raus, der uns einfallen kann. Und es geht deutlich schwärzer als das hier. Also das ist ja alles noch auf eine niedliche Art und Weise morbider Humor, sag ich mal. Aber und insofern ist es für mich ehrlich gesagt relativ okay. Und wie gesagt, ich muss halt zugeben, dass ich auch über einige Suizidwitze hier ein bisschen schmunzeln musste zumindest.
Ist halt wie immer bei Humorverständnis oder auch Moralverständnis, was sowas angeht, höchst individuell. Wir hatten gerade eben noch ein kurzes Gespräch darüber, als wir den Tao Ubukata Anime geguckt haben, zum Beispiel, ob wir es moralisch vertretbar finden, immer noch Tao Ubukata Stories gut zu finden oder sich Sachen von dem anzuschauen oder den irgendwie zu supporten und ob jetzt der Freispruch des Gerichts bei der häuslichen Gewalt seiner Frau ihn da auch irgendwie freispricht oder nicht und bliblablub und auch hin und her. Und ich denke, bei solchen Fragen ist letztendlich die Antwort immer, muss jeder für sich selber wissen, wo er da seine Grenzen zieht oder eben nicht. Dafür gibt's andere Sachen, wo wir ja regelmäßig oder bei sowas wie zum Beispiel dem Angel-Ding letzte Season, wo du gesagt hast, du findest das irgendwie verwerflich oder thematisch schwierig oder so, wo ich dann wiederum gesagt habe, nee, ich sehe das alles ganz locker und ich habe da überhaupt nichts gegen. Deswegen ist ja auch völlig in Ordnung. Also auch wenn ihr, liebe Community, diesen Anime witzig findet oder so, fühlt euch da nicht von mir gejudged oder sonst irgendwas. Es ist wirklich eine rein persönliche Sache.
Ich fühle mich von dir gejudged.
Verdammt!
Ha! Ja, ansonsten, ja, ich fand ihn okay. Also hatte witzige Momente, die Charaktere funktionieren ganz gut, sind einigermaßen sympathisch, und ja, also ist für mich so ein brauchbarer Comedy-Anime, denke ich. Kein großes Highlight bis jetzt, aber ja, viel mehr habe ich dazu ehrlich gesagt auch nicht zu sagen. Also ich
dann
fand ihn okay.
Habe ich etwas zu sagen. Und zwar, nee, du hast etwas zu sagen.
Ja, eben.
Zahlen. Ja,
die dann. Zahlen sind folgende. Auf einmal haben wir eine 7,07 bei 18.025 Bewertungen. Stand hier der 11. September 2024. Unsere Community gibt eine 4,70 bei 10 Bewertungen. Und der Endo gibt folgende Bewertungen.
Ich gebe eine 3 von 10. Ja, wie gesagt, für mich war es nichts. Mir geht, ja, ich habe es eigentlich ja schon ausreichend begründet. Wie gesagt, es ist ein Thema, über das finde ich, sollte man keine Witze machen. Ich feiere das nicht, wenn da Witze drüber gemacht werden. Entsprechend halt eben auch in diesem Anime hier. Aber er hat durchaus seine Qualitäten. Er hat sehr, sehr hübsche Charakterdesigns. Er war ordentlich produziert. Er hatte ein gutes Comedic Timing. Deswegen, also wenn ihr da kein Problem habt mit solchen Witzen, dann schaut da gerne mal rein. Ansonsten skip. Gabby.
Ich verdoppel und gebe eine 6 von 10. Ja, ich glaube, der Auto funktioniert bei mir einfach ganz gut. So, ich mochte ja, wie gesagt, auch Love After World Domination. Ist so, ich glaube, so die gleichen Witze mit einer etwas schlechteren Herüberbringungsweise. Das Wort existiert nicht, aber ich habe es jetzt ausgedacht.
Aber Delivery ist
Delivery, Herüberbringungsweise. Dann hätten die gleichen Witze durchaus bei anderen Autoren anders bei mir funktioniert und schlechter funktioniert. Aber ich finde, der Autor hat so eine Art und Weise, Humor auf so überzubringen, dass er bei mir funktioniert. Selbst wenn es nicht der geilste, super witzige Daumen-hoch-Humor ist oder so. Willkommen zum letzten Anime für heute. Und zwar ist das Maogun Saikyo no Majutsushi wa Ningen Datta. Im internationalen Titel The Strongest Magician in the Demon Lord's Army was a Human, lizenziert von Crunchyroll.
Crunchyroll!
Eine Manga-Option vom Studio A-Cat. Vielleicht heißt es auch Studio A-Cat. Ich möchte immer noch glauben, dass es Studio A-Cat ist. Studio eine Katze. Die hatten wir letzte Season mit High Speed Ettore. Das war dieser schreckliche CGI-Autorennen-Anime. Wo sie die Waifus in der ersten Folge vergessen hatten. Und davor 2022 unter anderem mit I've somehow gotten stronger when I improved my farm-related skills. Aber es stimmt eigentlich nicht so ganz, dass Studio A-Cat diesen Anime produziert hat. Denn die Serie ist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme seit einem Tag abgeschlossen. Alle 12 Folgen sind draußen. Und alle diese 12 Folgen wurden komplett geoutsourced. 7 davon an chinesische Studios. Ja, also hat Studio der A-Cat da nicht so viel dran gemacht an dem Ding. Der Manga läuft seit 2019 und basiert selber auf einer Web-Novel. Die läuft seit 2016 bei Shōsetsuka ni Naro und hat auch schon mal eine gebundene Ausgabe bekommen. Die wurde allerdings nach 5 Bänden abgebrochen. Derselbe Verlag, Futabasha, hat dann allerdings die Manga-Adaption weitergeführt und der Manga adaptiert jetzt die Webnovel weiter. Und ja, weil eben die gebundene Ausgabe nicht vollständig ist, wurde wahrscheinlich die Entscheidung getroffen, dass der Anime jetzt stattdessen den Manga adaptiert. Ja, als Regisseur haben wir Nakahama Norihiko, der beim soeben erwähnten I've somehow gotten stronger when I improved my farm-related skills schon Regie geführt hat und davor nur Hentai produziert hat.
Based.
Das klingt alles nach großartigem Stuff. Ich gucke gerade noch mal, von welchem Studio die erste Folge ist, die wir jetzt gleich schauen, damit wir auch wissen, wer das gemacht hat. Weil Studio A-Cat war es ja nicht. Es ist ein Studio, das bei AniDB bisher nur chinesische Schriftzeichen drin hat. Es ist Wenzhou Mengbu Animation Design, ein chinesisches Studio. Ja, gucken wir jetzt eigentlich ein China-Anime. Okay. Ich habe übrigens von diesem Anime, so jedes Mal, wenn ich diesen Anime irgendwie sehe, lese, auch in der Vorbereitung auf diesen Podcast, habe ich das Gefühl, dass der sich irgendwie die Season reingesneakt hat und ich überhaupt, der überhaupt vorher gar nicht angekündigt war. Weil der sieht so generisch aus und so vergessenswert, dass ich wahrscheinlich immer wieder vergesse, dass er existiert. Mal gucken, ob das inhaltlich ebenso sein wird. Wenn ich mal auf die ML-Bewertung schaue, dann höchstwahrscheinlich. Ja, ich würde sagen, auf geht's.
Ja!
Wir haben uns gerade eben das absolute Highlight der aktuellen Season angeschaut und ja, ich weiß, ihr habt lange drauf gewartet, dass wir uns endlich um The Strongest Magician in the Demon Lord's Army Was a Human kümmern. Aber ja, wir können nichts dafür, das ist der Zufallsgenerator, der uns unsere Anime-Reihenfolge hier auslost. Jetzt ist es aber endlich geschehen, ihr habt die ganze Zeit drauf gewartet und wir können euch jetzt endlich von diesem großartigen Top-Titel dieses Jahres berichten. Endo, erzähl erstmal was von der fantastischen Story.
Ich erzähle sehr gerne was von der fantastischen Story. Und zwar, am 17. September 1976 wurde in Limburg an der Lahn ein kleiner Junge geboren, der sich schon sehr früh angefangen hat, für Musik und vor allem für Partyschlager zu interessieren. Und zwar der liebe Icke. Ja, Icke Hüftgold, der einigen von euch eventuell ein Begriff sein dürfte, hat dann angefangen, immer mehr Schlager zu produzieren, immer mehr Schlager, und die haben dann bei einem ganz besonderen Klientel Anklang gefunden, und zwar bei Dämonen, die immer heftige Dämonenpartys gemacht haben zu Welthits wie zum Beispiel Laila. Ja, und der Icke dachte dann aber, ich will irgendwie die Dämonen und die Menschen zusammenbringen und deswegen trete ich einfach mal der Dämonenarmee bei. Mit einer Maske gibt er sich dort als Dämon aus und wird einer der stärksten Kämpfer der Dämonenarmee. Ja, doch hält dieses Geheimnis die ganze Zeit hinterm Berg, dass er in Wahrheit ein Mensch ist und in die Dämonenarmee gar nicht reingehört und auch die ganze Zeit ziemlich krasse Gewissensbisse hat, weil er gegen die Menschen kämpfen muss.
Ja.
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 Ja, und jetzt will er halt, dass die nicht mehr gegeneinander kämpfen und Freunde sind.
Cool. Beste Freunde werden, die durch dick und dünn gehen. So wie Bibi und Tina mit Amadeus und Sabrina. Sie reiten geschwind, geiler. Sie jagen den Wind, weil sie Freunde sind.
Ja.
Also in letzter Zeit haben wir irgendwie immer so am Ende den absoluten Absturz-Anime, zu dem wir dann auch wirklich einfach nichts mehr sagen können, weil wir einfach...
Dicke Titten, Kartoffelsalat. Bumsbar, Mallebird, mach ihn rein.
Liest du gerade Icke Hüftgold Songtitel vor?
Ich kenne halt keine Icke Hüftgold-Songs, ich auch nicht. Deswegen...
Pyrotechnik. Also, die Prämisse... Was, Pyrotechnik?
Ja, das hat er ja auch so einem Partylied gemacht diesen Sommer.
Ah. Pyrotechnik ist doch geil. Nee. Ja, also die Prämisse finde ich okay. Kann man was draus machen, wenn man Fähigkeiten hätte. Leider hatte absolut keiner der beteiligten Personen an diesem Anime in irgendeiner Form Fähigkeiten. So ist das Ergebnis. Ein Anime, der scheiße aussieht, der unglaublich beschissenes CGI hat, der auch in den 2D-Animationen im besten Fall anschaubare Standbilder hat, was wahrscheinlich dann ab Folge 2 komplett einbrechen wird. Das auch compositing-mäßig ist das alles, fühlte sich das alles sehr, sehr off an, regelrecht unfertig, finde ich. Und inhaltlich ist es halt super langweilig erzählt. So, es ist aus der Prämisse hätte man mit erzählerischen Fähigkeiten was Brauchbares machen können. Das ist nicht geschehen. Entsprechend ist das ein Anime, den man sich nicht anschauen sollte. Und ich glaube, viel mehr habe ich dazu ehrlich gesagt nicht zu sagen.
Also ich bin der Meinung, das wäre ein Anime, wo wir 12 Minuten gebraucht hätten, weil dann hätte man, finde ich, was daraus machen können. Also klar, wie du gerade schon gesagt hast, wenn man kompetent wäre, dann hätte man daraus auch ein Fulltime-Anime machen können. Aber wenn man kompetent ist, kann man, glaube ich, aus allem einen guten Fulltime-Anime machen. Deswegen ist das jetzt, glaube ich, kein Kriterium. Weil wenn das jetzt so ein kurzes Punchline-Ding gewesen wäre, wo man immer wieder so Situationen gesehen hätte, wo er halt irgendwie in die Bredouille kommt, seine wahre Identität preiszugeben, dann hätte ich das vielleicht ganz nett gefunden. Ist aber auch kein Konzept, wo ich sage, boah, das holt mich mega ab, das muss ich unbedingt sehen und so weiter. Es gab ein paar ganz niedliche Character-Designs, es gab einen Hexenhut für Gabby, es gab eine heiße Dämonenkönigin für mich. Insofern, ja, aber ansonsten war das halt unglaublich trocken erzählt. Es hatte unglaublich trockene Dialoge. Es hatte unglaublich oberflächliche Charaktere. Es hatte nichts, was es, also genauso wie ich bei dem Magical Girl Anime gesagt habe, es gibt nichts, was der Anime so wirklich schlecht macht. Von dem, was er machen will, macht der hier nicht so richtig gut, was er machen will. Ja, wie du schon gesagt hast, es sieht halt auch nicht sonderlich gut aus. Die Story selber würde ich jetzt halt auch nicht als scheiße bezeichnen, aber sie ist halt auch eben in keiner Form irgendwie catchy oder mitreißend. Ja, und somit bleibt einfach ein ganz großer Hauch von nichts. Ja. Ja, wenn ich diesen Anime mit einem Wort beschreiben müsste, dann wäre das Wort nichts.
Nichts ist ein guter, ist eine gute Beschreibung, ja. Das ist ein ziemlicher Hauch von nichts.
Ja.
Ja. Ja. Wollen wir so in Zahlen kommen?
Können wir machen. Auf MRL hat der Anime eine 6,30 bei 14.575 Bewertungen. What the fuck, warum gucken den so viele? Unsere warum Community. Wohl? Ja. Ah. Unsere Community gibt eine 3,25 bei 8 Bewertungen. Was gibt Gabby?
Ich gebe sogar noch eine 2 von 10. Weil wir hatten diese Season schon Schlimmeres. Aber mehr ist nicht drin. Stimmt, was waren eigentlich meine 1 von 10 diese Season? Ich glaube, ja, Rick and Morty auf jeden Fall. Stimmt, bei der Mitch-Sendung, da hatten wir zweimal 1 von 10 in einer Sendung. Es war A Nobody's Way Up to an Exploration Hero und Rick and Morty, den ich eine 1 von 10 gegeben habe. Vielleicht noch irgendwas anderes. Anyway, ja, 2 von 10. Endo.
1 von 10.
Oha. Ja, und da sind wir auch schon mit Ausgabe 7 durch. Jetzt gibt es gleich noch ein bisschen Bonus-Content für euch. Und zwar vom guten Endo. Der hat nämlich zwei Anime geschaut. Ich habe nichts geschaut, aber vielleicht gibt es nächste Woche von mir was. Ja.
Hört dann die Nana One Contime. Kommt auf unseren Discord. Den findet ihr unter nanaone.net. Unter nanaone.net/Livestream findet ihr auch jeden Donnerstag um 19.30 Uhr unseren Season-Stream, in dem wir die Anime live mit euch schauen und diesen Podcast hier aufnehmen. Wenn ihr da live dabei sein wollt und im Discord die Anime auch live bewerten wollt, dann kommt unbedingt da vorbei. Wo ihr auch vorbeikommen solltet, um vielleicht die ein oder andere Anime-Perle aus den 90ern zu finden, ist unser Retro-Stream, der jeden Sonntag um 20 Uhr stattfindet. Auch hier ist nanaone.net/Livestream die Adresse der Wahl. Vielen lieben Dank, dass ihr bis zu diesem Zeitpunkt zugehört habt. Grüßt bitte sehr eure Großmutter von mir, die hat sowieso schon viel zu lange nichts von euch gehört. Und ansonsten gibt es jetzt Bonus-Content.
Bonus-Content.
Und den gibt es nur von mir. Und zwar starte ich mit dem ersten Anime. Und zwar Magi, The Labyrinth of Magic. Den habe ich mal, ja, du nimmst es schon ein bisschen vorweg. Den habe ich schon nachgeholt, weil meine Freundin den unbedingt mit mir gucken wollte. Ja, es ist halt, also ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich gebe bei Anime, die wir nicht im Stream hatten, ja, immer so ein bisschen Plotbeschreibung. Also es geht im Grunde um den jungen Aladdin. Den jungen Alibaba, der
Wir hatten den im Stream.
Ach so,
das war ja, gut. Herbst 2012, das war schon Podcast-Zeit und sogar schon.
Nein, aber ich mach das ja auch bei Anime, die ein bisschen länger her sind. Es ist im Endeffekt ein Shonen-Anime, der auf die Geschichten von Tausend und einer Nacht basiert. Wobei, das ist mein erster Kritikpunkt, man dabei bedenken muss, dass er sehr lose auf die Geschichten basiert. Also, es heißt im Grunde, man hat einen Shonen-Anime mit Tausend und einer Nacht angemalt. Aber auch die ganzen kulturellen Referenzen sind eher oberflächlicher Natur. Also wenn man da jetzt Fate-Go-Level an Lore-Recherche und Mythologie-Recherche erwartet, wird man hier wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht werden, so wie ich, der gedacht hat, dass sie mit dem ganzen Setting und mit der ganzen Mythologie und mit den ganzen Konzepten ein bisschen mehr machen. Aber es wird nicht deeper als Disneys Aladdin. Das kann ich euch an der Stelle schon mal sagen. Ansonsten hat man hier halt, ja, einen relativ typischen Shonen-Anime, der so ein bisschen versucht, ein Politik-Anime zu sein. Also der größte Teil des Anime dreht sich um einen Arc. Also es gibt im Grunde zwei größere Arcs und beide Arcs sind so ein bisschen der Vox Populi-Arc aus Bioshock Infinite in schlechter. Also es geht in beiden Arcs um eine Revolution, es geht in beiden Arcs um die moralische Frage, ob es tatsächlich eine gute Idee ist, die Macht komplett dem Volk zu überlassen oder ob das Volk in seiner rebellischen Wut nicht noch viel autokratischer regiert, also ob die Rebellen am Ende nicht noch viel schlimmer sind als das Regime, das sie stürzen wollen, und was eigentlich eine faire Regierung ist und was ein faires politisches System ausmacht, was grundsätzlich ein sehr interessantes Thema ist. Das Problem ist, der Anime bleibt dabei durchgehend extrem oberflächlich und eigentlich immer, wenn irgendein interessanter Gedankengang angestoßen wird, wird der gleich wieder umgerissen, weil es dann am Ende doch nur im nächsten spannenden Shonen-Kampf endet, in dem die große Mega-Hyper-Attacke rausgeholt wird, die da leider auch immer wieder zunehmend dröge werden, weil am Anfang hat der Anime noch wirklich sehr nice, freestylige Webgen-Animationen und auch einige richtig schicke Action-Szenen zu bieten, aber so spätestens ab der Hälfte bricht die Produktion dann insofern ein, dass eigentlich alles sehr, sehr unspektakulär aussieht und sehr generisch animiert ist. Nicht unbedingt schlecht aussieht, aber auf jeden Fall auch nicht mehr so diesen, ja, free-flowing Sakuga-Stil, der Action-Szenen in den ersten Folgen hat. Ja, und ansonsten hast du da gerade einen großen Haufen von sehr, sehr dröge inszenierten Dialogen, die nicht wirklich, wie schon erwähnt, in die Tiefe gehen, in die sie eigentlich gehen sollten. Hast dazu genauso oberflächliche Charaktere, weil einfach, das ist mein zweiter Aspekt, keiner der Charaktere konnte mich in der Geschichte so wirklich emotional hooken. Also du hast hier letztendlich Aladdin, der einfach nur der aufgedrehte kleine Junge ist und die Deus Ex Machina, wenn er gerade gebraucht wird. Dann hast du den Sindbad, das ist einfach nur der coole Dude, der dazu da ist, um cool und krass und smug zu sein. Dann hast du den Alibaba, der Main-Character, der unglaublich oberflächlich ist, also der einfach nur der stumpfe, idealistische, gutmütige Good Guy ist, und zwar bis zu einem Punkt, an dem es wirklich lächerlich wird. Also es gibt ein Arc darüber, dass ihn ein sehr, sehr guter Freund extrem hintergangen hat, und Alibabas Reaktion darauf, wenn er diesem Freund 10 Jahre später begegnet, ist: "Oh, ja, aber der hat's ja auch nicht leicht gehabt. Also vergebe ich den jetzt alles, was er mit mir gemacht hat. Und dass er mich aus meinem Land zertrieben hat und dass er meine Familie ermordet hat. Und na, ist schon alles so in Ordnung, weil er hat's ja auch nicht leicht gehabt." So, das ist halt einfach, also, es ist ja klar, dass in Shonen-Anime die Charaktere immer so ein bisschen larger than life sind. Aber das ist halt wirklich, ja, ein wirklich trashiges Level von Gutmütigkeit. Und der einzige Charakter, der im Anime so ein bisschen eine interessante Entwicklung durchmacht, ist Morgiana, das Mädchen in der Truppe, die so ein bisschen als Sklavin anfängt und dann die Freiheit gewährt wird und dann so ein bisschen in ihre neue Rolle, sag ich mal, als selbstbestimmter Mensch, der sein Schicksal selber in die Hand nehmen kann, hineinwächst. Aber diese Entwicklung spielt sich im Laufe einer Folge ab und danach ist sie nur noch Deko und darf ab und zu mal eine krasse Fußkampfszene präsentieren. Und das war's. Und die Charaktere sind also auch alle wahnsinnig oberflächlich und deswegen stinkt der Fisch hier wirklich schon vom Kopf an, weil einfach alles in dem Anime nur auf die Action ausgelegt ist. Alles, was hier irgendwie an Tiefe vorhanden ist, Alibi ist, die Charaktere auch überhaupt gar keinen Zugang zu dieser Story bieten könnten. Selbst wenn man irgendwie einen Zugang haben wollte, und so fühlt sich hier alles einfach nur wahnsinnig oberflächlich und dröge an und kann, wie gesagt, auch aus einem inszenatorischen oder animationstechnischen Einsatz her nicht unbedingt überzeugen. Deswegen gebe ich eine 4/10. Es hat stellenweise ein paar gute Ideen, aber wie gesagt, die werden eigentlich alle ziemlich schnell erstickt. Die ersten Folgen sind noch die besten, weil es da noch ein bisschen schicke Animationen gibt. Und auch der erste Take auf diesen ganzen Rebellionsgedanken war tatsächlich noch der kreativere von beiden, als der zweite Take, der dann über 10 Folgen ausgebreitet wird. Ja, wie gesagt, hat mir überhaupt nicht gefallen. Wenn ihr totale Shonen-Fans seid, dann lohnt sich da vielleicht ein Blick. Ich muss auch dazu sagen, ich bin, was Fighting Shonen angeht, auch wirklich kein Fan. Also die Fighting Shonen, die ich mag, kann man echt an einer Hand abzählen. Deswegen konnte mir das hier nichts geben. Wenn ihr Shonen-Fans seid, dann lohnt es sich vielleicht mal da reinzuschauen. Der Anime ist ja durchaus populär. Aber wie gesagt, für mich war das eine 4/10. Ich konnte da gar nichts mit anfangen. Ansonsten, Anime Nummer 2, den ich mitgebracht habe, ist mal wieder ein Edgy-Abend-Anime. Und zwar Ayakashi Triangle haben wir vor kurzem zu Ende geschaut. Genau, ein Edgy-Anime, den wir auch vor kurzem hier im Stream hatten. Kurz zur Erinnerung, es handelt sich dabei um das Werk vom Tool of Ru-Zeichner. Und es geht um einen Jungen, der quasi verflucht wird, dass er sich in ein Mädchen verwandelt. Und jetzt hat der Dämon, der ihn verflucht hat, auch seine Kräfte verloren. Und jetzt shakern die da so ein bisschen rum. ja, es ist letztendlich ein Edgy-Anime der alten Schule. Das heißt, du hast hier keinerlei Tiefgang, du hast hier aber auch keinerlei Ambitionen, eine ernste, dramatische Geschichte zu erzählen oder so. Du hast hier keinen Over, wie bei High School DD und Konsorten und diese, ja, Dark-Edgy-Anime, die eine Zeit lang mal so ein bisschen aufgepoppt sind. Du hast aber auch keine Ambitionen, jetzt irgendwie bei Interspecies Reviewers so einen übertriebenen Humor drin zu haben oder so, sondern du hast hier einfach nur eine relativ fluffige Slice of Life Supernatural Geschichte mit gelegentlichem Edgy drin und mit Geschichten, in denen die Charaktere in leicht anzügliche Situationen geraten oder mal baden gehen oder sonst was und dabei siehst du dann halt mal Brüste oder einen Hintern. Es ist natürlich auch alles so ein bisschen so um diese Prämisse gebaut, dass er jetzt zu einem Mädchen wird und dann immer wieder natürlich breitbeinig im Bus sitzt oder kein BH anzieht oder irgendwie in Situationen landet, wo er sich nicht sehr verhält wie eine Frau, weil er halt ein Mann ist im Inneren. Und ja, so hast du diesen Ranma-1,5-Humor letzten Endes und daraus setzt sich der gesamte Anime zusammen. Da hast du dann gegen Ende nochmal so einen kleinen, bisschen emotionaleren Arc, wo es dann da um die Suzu, hieß sie, glaube ich, ging, die Kindheitsfreundin, wo es dann ein bisschen, ja, kleines bisschen die Stakes risen, um dann in der letzten Folge halt wieder zu sinken und dann geht's am Ende nur wieder darum, dass sie auf ihn steht und er eigentlich auch auf sie und ganz viel Doki-Doki, aber sie sagen sich nicht und zwischendurch sieht man dann mal den Hintern oder so. Hat sich insgesamt total chillig angefühlt, war einfach eine chillige Watch-Experience zum Zurücklehnen und auf sich einprieseln lassen. Sah zwischendurch sehr, sehr gut aus. Und bietet einem das, was man von einem Edgy-Anime erwartet. Also jeder, der sich hier irgendwie Tiefgang erwartet oder in irgendeiner Form eine kreative Story oder so. Wie gesagt, es hat sich total oldschool angefühlt, weil diese Fluff-Edgy-Anime, die eigentlich nur aus kleinen Edgy-Episoden bestehen, ohne irgendwie noch ein zusätzliches Element mit reinzubringen, die hast du eigentlich nicht mehr. Deswegen war es so ein bisschen oldschool, hat sich so ein bisschen angefühlt wie Anime der Sorte Tool of Ru. Da hat der Zeichner offensichtlich sich von dem Kentaro Yabuki ein bisschen was abgeschaut. Ja, oder war das nicht sogar Kentaro Yabuki? Jetzt weiß ich gar nicht, ob Yabuki der Autor oder der, doch, tatsächlich, das ist Kentaro Yabuki persönlich. Und wer hat Tool of Ru dann geschrieben? Wie heißt dann der? Saki Hasemi hat die Story von Tool of Ru geschrieben und Yabuki war der Zeichner. Verstehe, okay. Ja, dann hat der Yabuki sich was von sich selber abgeschaut und hat wohl einen ganz bestimmten Stil, wie er Geschichten erzählen will, und zwar ohne viel rumzumachen, einfach ein bisschen titten. Wenn das was wie was für euch klingt, dann könnt ihr euch den gerne anschauen. Ich gebe eine 6 von 10. Ich fand, das war eine chillige, nette kleine Snack-Show-Erfahrung. Ja. Und damit habe ich fertig.
Ja.
Ja.
So. Dann haben wir auch mit dem Podcast fertig. Vielen Dank fürs Einschalten. Das war eine wunderschöne Ausgabe. Und ich glaube, die war diesmal ein bisschen kürzer als sonst, aber egal. Dafür ist, machen wir jetzt vor 0 Uhr heute mit dem Stream fertig. Digga, das ist ja wirklich kaum länger als ein Retro-Stream. Ja, apropos Retro-Stream, jeden Sonntag, 20 Uhr. Wir haben das heute schon dreimal erwähnt. Mitch! Tschüssi!
Tschüss!
Unser Podcast-Archiv sowie die Statistiken findet ihr unter nanaone.net/podcast. Dort könnt ihr uns auch abonnieren via Feed oder iTunes. Wenn ihr einmal bei der Produktion dabei sein und mit uns gemeinsam die Animes sehen wollt, schaltet Donnerstag ab 19.30 Uhr unseren Livestream ein. Wollt ihr uns etwas Gutes tun, schreibt uns euer Feedback in die Kommentare, macht unseren Podcast bekannt und bewertet uns auf iTunes. Das Lied im Intro und Outro hat den Namen Darkness und ist von Fabio Confalone.